Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Endlich wieder Sonntag.
Ey, Olli, Moment, ganz kurz mal.
Ja?
Heute ist Sonntag?
Ja. Oh, mein Handy ist noch an. Warte, ich muss das Handy ausmachen.
Sonntag, das Handy? Ja. Lass dir Zeit, die Sendung geht noch nicht los. Ach doch, sie geht schon los.
Sie geht schon los, aber ich mache jetzt auf Flugmodus.
Ja, das ist eine gute Idee, Olli. Schön, dass du es machst, während die Sendung schon läuft. Sonntag, aber der vierte, fünfte. Heute, es ist kurz nach vier, Sie hören Radio 1, sanft und sorgfältig, mit Olli Prepared Schulz
Ja. Und
Jan Always Prepared Böhmermann. Heute ist, wieso ist denn Klavier heute im Hintergrund? Ich dachte, wir machen das nicht mehr.
Ich dachte, wir machen das mal wieder. Ich wollte auf die alte Schule mal zurückkehren. Also so, man muss sich auch zu alten Werten, weil man hat ja sonst nichts mehr im Leben. Ne? Aber andererseits ist es ja auch so, wir haben heute ein ganz besonderes Thema für diese Sendung.
Ja.
Wir entrümpeln unser Leben. Wir sagen uns los.
Ja. Olli und Jan, die beiden Trödelkings, Olli und Jan, machen ihren emotionalen Keller leer und verkaufen das hier bei Radio 1 für 400 Euro an Sie, liebe Radio 1-Hörer, einfach weil wir wollen und weil wir können.
Es gibt so viele Sachen, von denen man sich lossagen muss. Du bist ja auch jemand, der zieht jahrelang um und hat so einen riesigen Sack voller so Gerümpel. Ja, ja. Und so ist das ja auch im Leben.
Man braucht nicht mehr, als in so einen kleinen Handgepäckskoffer passt. Aber man hat den ganzen Keller voll, den ganzen Dachboden voll. Und das Ganze vor allem auch metaphorisch betrachtet, das geht ja auch seelisch so. Man sammelt so viel Altlasten an, so viele Neurosen, so viele Ängste, so viele Zwänge. Und irgendwann muss man sich mal von diesen Dingern befreien. Warum nicht in der Sendung, in der Radiosendung?
Also bei mir ist es wirklich so, ich bin ja gerade vor 3 Monaten wieder umgezogen und ich habe da so Kartons, die stehen bei mir jetzt im Keller, die packe ich nicht aus und jedes Mal, wenn ich umziehe, wühle ich da rum und sehe, ach guck mal hier, noch ein altes Fotobuch mit alten Bildern, da noch, hier noch irgendwie eine alte Fußballmarkensammlung und so und irgendwie braucht man das doch alles gar nicht mehr. Und warum kann man sich nicht trennen davon? Ja.
Bist du ein Lampenaufhänger, Olli? Also bist du jemand, der sofort die Lampen aufhängt oder kommt man 3 Jahre später, nachdem du umgezogen bist, in deine Wohnung und es hängen noch überall keine Lampen?
Ich bin jemand, der 14 Tage danach anfängt, weil er sich denkt, jetzt muss er mal. Früher habe ich nie eine Lampe aufgebaut, habe mit Kerzen gelebt, aber inzwischen habe ich diese Lampen und mache das tatsächlich mal so, ne? Jetzt habe ich natürlich heute den ganzen Tag schon nachgedacht über unsere Sendung, lossagen von vielen Sachen und ich möchte jetzt auch nicht gleich hier so eine kritische Stimmung reinbringen, aber wir beide machen das ja auch schon ganz schön lange zusammen, ne?
Wollen wir uns voneinander lossagen jetzt?
Nee, eigentlich
können wir machen. Ich habe da nichts gegen. Ich bin beruflich gut aufgestellt. Ich brauche das ja nicht.
Das klingt aber jetzt schon ein bisschen trotzig von dir, ne?
Also ich brauche das nicht. Nee, weil du direkt mit so einer Haltung da reingehst. Ich höre das schon seit einiger Zeit. Immer bist du auf Reisen. Immer hast du keine Zeit. Ja. Weißt du, so hat es mit Klaas auch angefangen. Und guck, wo er jetzt ist.
Ich bleibe dir treu. Ich bleibe dir treu, Jan. Ich habe nur die Angst, dass du irgendwann, weil du momentan so einen Höhenflug hast, dass du dich von mir lossagst. Und bevor du dich von mir, das ist genauso, wenn der eine weiß, irgendwann macht sie Schluss, mache ich lieber vorher Schluss. Ich will mich lieber trennen von dir, weil ich kann es nicht ertragen, dass du dich von mir loslöst. Ich will nicht, dass du derjenige bist, der später mal erzählen kannst, ja, und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr mit Olli Schulz.
Möchtest du lieber erzählen dann, ne?
Weißt du, was das Schlimme ist? So Beispiele von Leuten, wo sich so ein Duo oder wo sich ein gut eingespieltes Team getrennt hat oder einer ist ausgestiegen und die anderen haben aus Trotz weitergemacht. Zum Beispiel Klaus und Klaus.
Ja.
Der kleine Klaus, der bei Torfrock auch singt, und der große Klaus, Klaus Baumgarten aus Oldenburg.
Das stimmt. Der kleine Klaus war immer der Bessere und der große Klaus war immer derjenige, der den Kommerz gesucht hat. Und der kleine Klaus, ich meine, Torfrock ist nicht so eine schlechte Band.
Absolut nicht. Spricht
außerdem den Werner. Der kleine Klaus brauchte den großen Klaus nicht mehr irgendwann. Und dann gab es den neuen kleinen Klaus und der ist natürlich echt doof.
Der neue kleine Klaus ist einfach so ein unscheinbarer Typ. Und dann hatten sie eine Zeit lang sogar drei. Die waren zu dritt. Die hatten 3 kleine Kläuschen. Also das waren wirklich
Ausverkauf.
Klaus und Klaus und Klaus dann nur noch
so. Totaler Ausverkauf.
Und das ist dann, das hat auch nicht mehr so gut funktioniert. Es gibt aber ganz viele Möglichkeiten, also das ist ja ganz oft so, wenn einer aussteigt, machen die anderen weiter, das bringt meistens nichts mehr. Die alte Metalband Van Halen, also als Sammy Hagar ausgestiegen ist, haben die versucht, mit einem Extreme-Sänger weiterzumachen, hat auch nicht geklappt. Manchmal sollte man einfach dann auch die Sachen so ruhen lassen, ne?
Ja, absolut.
Also wenn es nicht mehr geht, mit wem würdest du mit jemandem weitermachen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin raus?
Angenommen, wir sind ja so ein bisschen wie AC/DC, ne? Ist ja ein aktuelles Beispiel. Und Malcolm Young hat einen Schlaganfall gehabt. So, einer von uns beiden steigt jetzt aus.
Ja.
Malcolm Young, was viele ja nicht wissen bei AC/DC, also der Kleine, ne?
Ja.
Und Brian Johnson, der Sänger, und der Kleine mit der Gitarre und so, alles Quatsch, der die echten Fäden gezogen hat, Malcolm, ne?
Der war absolut, der Rhythmusgitarrist. Das war auch der bessere Gitarrist, sagen viele.
Ja,
er wollte nur keine Soli spielen, das hat er alles Angels machen lassen. Er ist aber tight wie Sau an der Rhythmusgitarre und er hat auch die meisten Songs geschrieben, ja.
Genau, und das ist ja bei uns quasi genauso. Du bist der exzentrischere Typ, aber ich habe die Feen in der Hand. So, wenn ich jetzt du kannst natürlich alleine weitermachen. Es ist so ein bisschen so, wie wenn Goscinny und Uderzo und dann auf einmal Goscinny lebt nicht mehr und dann machst du Asterix trotzdem weiter und ist aber nicht mehr das Richtige. Und so ein bisschen, deswegen, Olli, du kannst es mit jedem weitermachen, aber es ist nicht mehr das Echte. Es ist nicht mehr das Reale.
Ich bin ja gar nicht, aber würdest du das denn, also wenn ich jetzt aussteige, wenn ich jetzt derjenige wäre, der aussteigen würde, würdest du es denn weitermachen mit jemandem?
Also wenn du aussteigen würdest, auf jeden Fall, wenn es aus gesundheitlichen Gründen oder sowas, würde ich auf jeden Fall sofort aufhören.
Also wenn ich aus gesundheitlichen Gründen aufhören müsste, würdest du solidarisch, aber wenn ich einfach sage, ich habe keinen Bock mehr, würdest du es aus Trotz...
Ja, dann würde ich sagen, ist ja mit Klaas und Joko doch genauso, haben wir doch auch weitergemacht.
Würdest du dann mit dem kleinen Klaus weitermachen?
Ja, nein, aber nur wenn ich, da steht ein Pferd auf dem Flur mit ihm, immer zum Beginn einer Sendung singen darf.
Klaus und Jan, oder? Die neue Sendung.
Oder Jan und Jan, ihr müsstet sich dann umbenennen in Jan.
Der kleine Hirn und der große Hirn.
Nee, ich weiß es nicht. Also mir macht das halt echt Spaß, ne? Also ich wüsste nicht, was ich ohne Radio machen sollen würde.
Mir macht's auch, also eigentlich, ich wollte euch auch gar keine kritische Situation hier gleich am Anfang der Sendung reinbringen. Also ich möchte gerne auch, also ich sag's mal offiziell, ich würde gerne mit dir noch länger weitermachen.
Ich würde gerne mit dir mal die Sendung auch ein bisschen erweitern. Ich würde gerne, dass wir anderswo auch mal zu hören sind. Nicht immer nur bei Radio 1.
Ich würde es toll finden, wenn die Sendung deutschlandweit ausgestrahlt wird.
Ja, organisieren wir.
Wollen wir das organisieren?
Also, am 25. Mai geht's los, würde ich sagen.
Notiz an mich selber und an dich auch. Ab 25. Mai deutschlandweit senden.
Ja, ist eine gute Idee, oder?
Das ist eine super Idee.
Können wir noch nicht mehr verraten. Machen wir dann aber, verraten wir. Aber wir bleiben trotzdem sanft und sorgfältig. Ich habe schon bei Facebook vor 2, 3, 4 Tagen einen Aufruf gemacht, ob Leute eine Idee haben, wie unsere Sendung dann heißen könnte. Wenn wir eines Tages mal hier...
Hab ich gelesen.
Es kamen sehr viele sehr gute Vorschläge.
Aber sehr viele sehr, sehr schlechte. Wo man dann auch so schockiert ist und denkt, die können unmöglich die Sendung auch nur einmal gehört haben.
Ja, du kennst ja den Einspruch, never win a changing team.
Ja.
Deswegen, wenn man den Namen der Sendung ändert, ist das nicht gerade... Also wir haben uns jetzt so eingegroovt, wir haben das ja schon mal durchgemacht mit einer Änderung. Ich weiß nicht, ob das nicht eventuell eine schlechte Idee wäre. Soll ich mal ein paar Vorschläge vorlesen?
Lies mal ein paar Vorschläge vor.
Also, zum Beispiel... schreibt Tim, medialer Klebstoff, präsentiert von Quote und Grimme. Ist, naja. Ein Vorschlag von Johannes, Indy Schulz und der Spaten-Tarzan. Dann Martin schreibt, 2 zum Preis von einem. Der Preis ist kalt, ist ein Vorschlag von Christine.
Dann, ich habe eingelesen
Schlicht aber sexy, schreibt ein Facebook-User namens Oliver Hinz. Kenne ich sogar.
Echt?
Ja.
Entschuldigung. Ich fand ein ganz gut betreutes Hören.
Auch nicht schlecht. Dein Vorschlag war ja die Ohrmonarchen. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu abgespaced.
Das ist zu abgespaced, ja. Ich würde ja auch den Namen jetzt einfach so lassen. Ich kann mich auch nicht mehr immer... Also wir sind auch in dem Alter, wo wir nicht mehr so switchen können die ganze Zeit.
Oder Spiegel TV Light. Spiegel TV Zero. Ja, das ist eine gute Idee.
Spiegel TV Zero.
Die haben sich übrigens letzte Woche beschwert, dass wir nicht die Spiegel TV Vorschau gemacht haben. Das können wir direkt mal, damit wir es nicht vergessen, diese Woche direkt zu Beginn. Heute Abend Spiegel TV wieder, ich glaube 22.15 Uhr bei RTL.
Ja.
Oder ein bisschen später.
Nee, bei Sat.1 jetzt.
Ist jetzt bei Sat.1?
Nee. Gab's nicht mal ganz früher eine Zeit lang, da gab's immer Spiegel TV auf RTL und auf Sat.1 auch noch eine Spiegel TV Reportage?
Ja, die gibt's glaube ich nicht mehr, weil sie irgendwie diese DCTP-Fenster irgendwie gewechselt haben. Keine Ahnung, ist glaube ich Planetopia bei Sat.1.
Spiegel TV heute Abend, die Vorhersage, auf alle Fälle ist heute was mit,
Gerhard Schröder.
Erster Mai.
Nee, ja, auf jeden Fall.
Ich war nämlich da, ich war in Kreuzberg am 1. Mai, bin längst gelaufen. Es war total langweilig. Also was heißt langweilig? Es war halt einfach ein großes Volksfest. Es war eine gute Stimmung da. Leute haben getanzt auf der Straße. Es gab die Hip-Hop-Bühne, bin ich vorbeigelaufen, die Metal-Bühne. Und alle waren ganz friedlich. Und das Einzige, was wirklich gebrannt hat, waren die ganzen Köftestände, ne? Also das war also in Kreuzberg und zwar an jeder Ecke wurde Köfte verkauft, tatsächlich. Und es war dann wirklich so, dass man sich auch gefragt hat, ob das jetzt alles Biofleisch ist, weil in Kreuzberg wird ja viel biomäßig gemacht.
Ist Köfte überhaupt, obwohl ich glaube, die Kreuzberger Bio-Richtlinien zählen nicht, wenn der Wirt Migrationshintergrund hat. Dann ist das okay. Entweder Bio oder Migrationshintergrund. Eins von beiden muss sein.
Da habe ich mich jetzt aber auch mal gerade gefragt, ist es eigentlich so, dass wir in Deutschland eine verhärtete Bio-Welle fahren? Weil Spanien, Frankreich, so Länder, in denen ich mich auch oft aufhalte, habe ich noch nie so groß diese Bio-Kampagnen gesehen.
Da waren jetzt natürlich in Frankreich und Spanien öfter auf. Was ist denn das auf einmal für eine Attitude?
Ich habe halt, weil ich mit der Ulrich Wicker Kindheit halt befreundet bin. Und der lädt mich halt ab und zu ein in sein Haus.
Zur Weinprobe.
Und dann essen wir vorne eine schön deftige Köfte. Und dann schmeckt der Wein aber danach. Echt. Das ist gut.
Ulrich Wickert. Ich muss eine Geschichte erzählen. Ich darf den Namen Ulrich Wickert aber nicht erzählen. Kann ich nicht erzählen.
Okay.
Kann ich nicht erzählen.
Ich versuche dich jetzt mal gleich zu überreden. Wir machen jetzt ein bisschen Musik.
Endlich mal.
Und dann entrümpeln wir unser Leben. Dann sagst du mir mal, was du alles unbedingt loswerden willst, aber dich nicht trennen kannst und so weiter. Sie können natürlich auch anrufen. Wir gehen heute aber nicht ran, weil wir wollen heute unter uns
0331 bleiben. 0331 70 99 111. Wenn Männer fusionieren, ist ein Vorschlag von Tanja Dischinger.
Wenn Männer Jolly wegen, also Jan und Olli Jolly.
Genau.
Ach, das sind aber alles so lame. Das finde ich so ein schwaches Wortspiel. Jolly. Das ist genauso wie Böli.
Oder das dilettantische Duett. Oder Absolut und Isso.
Isso, das schreiben immer Leute gerne auf Facebook, ne? Ja. Wenn Leute so schreiben, sorry, aber deine neue Show ist echt scheiße. Sorry, Isso. Ja. Und dann immer so das ultimative Isso. Ey, das Isso. Das wird gerne.
Eisenhüttenstädter Tagesspiegel. Finde ich auch nicht schlecht.
Ja.
Spiegel TV Zero ist aber bislang das Beste. Du, Olli, wir haben noch gar nicht weitergemacht. Ich würde sagen, also 1. Mai ist ein Thema heute Abend bei Spiegel TV.
Ach so, stimmt. 1. Mai ist auf alle Fälle ein Thema. Und zwar aber auch die zahnlose Revolution. Dass da jetzt überall, selbst McDonald's hat da einen Köftestand gemacht vor der Filiale. Also das ist irgendwie...
Ja, und auch mit so einer leichten Enttäuschung beim Spiegel-TV-Team, dass nicht mehr Krawall los war, weil man zeigt es halt doch schon ganz gern, wenn irgendwie Mollys gegen Bullen fliegen und so. Ne?
Ich war mal bei Spiegel-TV vor 4 Jahren, da habe ich noch in Berlin, in Kreuzberg, in der Wiener Straße gewohnt und da waren die ganzen Ausschreitungen, also was heißt Ausschreitungen, da sind jetzt halt so ein paar Leute gegen die Staatsgewalt, die haben da so, standen sich gegenüber.
Revolution.
Und ich war auf dem Balkon. Und hab mir das angeguckt und dann habe ich später am Abend gesehen, dass die Kamera nach oben geschwenkt hat zu mir auf dem Balkon. Ich bin auf 2008 oder 2009 bei Spiegel TV über den 1. Mai Krawalle bin ich kurz zu sehen. Das war mein erster großer Fernsehauftritt.
Was ich übrigens gehört habe, ist, dass Spiegel TV ist ja extrem bekannt geworden oder überhaupt bundesweit erfolgreich, weil die den Mauerfall also flächendeckend mit Kameras begleitet haben. Ich habe gehört, dass das Erfolgsgeheimnis von Spiegel TV ist, dass sie nicht nur die Sachen filmen, sondern auch teilweise die Sachen mit auslösen. Also, dass die zum Beispiel so Spitzhacken und Presslufthämmer verteilt hat beim Mauerfall und jetzt auch zum Beispiel Agent Provocateurs auf beiden Lagern hat, bei den Maikrawallen und dann immer versuchen, die Krawallen anzustacheln, also und dann auch Mollys teilweise abfüllt mit dem Spiegel-TV.
Ach, das glaube ich nicht.
Das ist so, habe ich gehört. Die kommen mit so einem gebrandeten Wohnmobil, wo Spiegel-TV Krawallmobil draufsteht. Und da kann man sich Mollys abholen und auch die Polizisten können, weiß ich nicht, Hass sich da abholen, eine Tüte Hass. Und dann können die dann damit die bessere Aufnahmen bekommen, weil man ist ja im privaten, das ist wie Team Wallraff.
Und du
musst alles ein bisschen mehr krachen als beim öffentlich-rechtlichen.
Und du meinst, dass die Maria Gresch zum Beispiel, Grete Gabor, dass die da immer selber mit sich da untermischt mit den Leuten und da irgendwie erstmal Stunk macht und dann abends trocken die Sendung moderiert, aber vorher da mega Alarm gemacht hat und dann die Leute anheizt.
Ja, genau, die steht dann da und hat so ein Megafon und kitzelt die Polizisten durch, bis sie richtig sauer werden. Und dann kann man sich so Spiegel-TV-Molotow-Cocktails vom Wagen holen. Auf jeden Fall ist es Verpflichtung, wenn man bei Spiegel-TV arbeiten möchte, dass man einen Doppelnamen hat. Immer Klaas Meyerheuer.
Klaas Meyerheuer?
Ja, Klaas, der heißt wirklich, gibt Spiegel-TV. Okay. Ich guck mal eben kurz, wie die heißen.
Aber, okay, ja, kann...
Warte, ich guck kurz.
Ja, guck mal.
Kannst du nicht mal kurz mal was anderes sagen? Spiegel-TV-Autoren. Es gibt, glaube ich, 80% haben Doppelnamen. Wirklich.
Ich sage jetzt schon mal, was es heute noch für ein Thema gibt. Ich glaube, was mal wieder... Transplantationsszene. Hier, der schmutzige Deal mit den Organspendeausweisen oder so. Oder irgendwie sowas wenn die Spenderherzen knallen im Frühjahr. Jetzt wieder, wo die Leute wieder welche brauchen.
Spenderherzklopfen.
Genau, Spendenherzklopfen, irgendwie sowas. Das wird heute Abend auch noch ein Thema sein, dass man...
Dann Gerhard Schröder auf in St. Petersburg.
Die Verehrung unseres Altkanzlers, genau.
Genau. Aber er ist ja er hat ja quasi Proseccio getrunken in diplomatischer Mission. Genau wie Philipp Missfelder, ich würde sagen Rechtsausleger, aber das ist ja wieder justiziabel, aber der CDU... Powerpopulist Philipp Missfelder war auch mit dabei, unser CDU-Außenexperte. Und der war auch mit in St. Petersburg, einfach um mal ein bisschen abzuchillen, ich meine, das ist halt natürlich auch eine prickelnde Party, sicherlich bei einem der momentan umstrittensten Staatsmänner der Welt, Warum denn man nicht dahin gegangen?
Ich glaube, der ist dann nur hingegangen, um den inneren Kern zu kommen, um die Sache irgendwie zu glätten. Ja. Also die ganze, ach Mann, ne? So. Guck mal hier, jetzt muss ich immer drauf achten, weil ich die Musik im Hintergrund laufen lasse.
Dafür weiß ich, dass wir jetzt schon 5 Minuten geredet haben. Wir müssen, seit letzter Woche, haben Sie vielleicht gemerkt, liebe Radio 1-Hörer, da mussten wir alle 9 Minuten unterbrechen für Musik. Das ist diese Woche nicht mehr ganz so sklavisch, aber wir müssen jetzt, das ist neu und auch schon in Eingewöhnung auf die große bundesweite Ausgabe von Sanft und Sorgfältig.
Ja.
Das Magazin.
Müssen wir jetzt mehr Pausen machen?
Wir müssen uns an die Zeiten halten, weil dann, wenn wir bundesweit laufen, da sind ja nicht alle Sender so tolerant wie Radio 1.
Also du meinst, dann werden wir Sklaven unserer eigenen, also dann werden, die Idee, wir haben ein Monster geschaffen und jetzt ist es im Mainstream angekommen und jetzt müssen wir auch immer Werbeblöcke machen und vielleicht verliert die Show so ein bisschen dann aber auch ihre treibende Dynamik.
Ja, aber das wird ja so bleiben, dass der Podcast zum Beispiel, viele unserer Hörer hören uns ja über Podcast, dass der Podcast immer unangetastet bleibt. Der wird immer, es ist direkt das Cut, jede Woche. So, jetzt lassen Sie aber mal endlich um das Thema der Sendung uns kümmern, weil das ist sonst so viel Inside-Gelaber, das interessiert mal wieder keinen.
Absolut.
Es geht heute ums Thema, wir entrümpeln unseren seelischen Keller, aber auch, ich meine, na gut, auch Dinge, die wir sonst so haben. Ich zum Beispiel habe eine gigantische DVD-Sammlung.
Aber die Filme guckst du alle nicht mehr, ne?
Nein, aus sentimentalen Gründen sitze ich da drauf, weil ich einfach denke, diese DVDs müssen irgendwie, ich kann die nicht wegtun. Ich habe die auch alle gelabelt und mit so kleinen Aufkleberchen versehen, dass alle wissen, dass die von mir sind, falls ich die mal verleihe.
Ja.
Was auch nie vorkommt, dass ich die immer wieder zurückbekomme. Und ich habe die alle alphabetisch geordnet. Die sind, du kennst ja meine Schränke.
Du bist sehr penibel. Eigentlich bist du ordentlich, oder?
Also nicht in der Seele, aber mit allem außerhalb. Weil das hilft mir als Ausgleich, ist das ganz schön. Aber was mache ich mit der DVD-Sammlung? Die schleppe ich jetzt durch 7 Wohnungen schon seit 20 Jahren.
Mir geht's genauso.
Wohin damit? Ne? Brauchst du eigentlich nicht.
Und dann hat man die im Regal stehen, genauso wie CDs in den Regals. Boah, in den Regalen. Weißt du, man hört die CDs gar nicht mehr, weil man die alle einmal auf dem Rechner hat oder hier sich nochmal downloadet oder was weiß ich. Und genauso ist es mit den DVDs. Man guckt die Filme einmal und dann hat man da ganz stolz diese Sammlung und eigentlich hat man sie nur noch da stehen, um zu zeigen, was für coole Filme man hat. Dass man die Frühwerke von Tarantino hat, dass man von Scorsese die Filme vor Taxi Driver schon kennt und hat. Da hat man so Boxen von Ingmar Bergmann und so. Habe ich alles rumstehen, habe ich genau einmal geguckt und jetzt stehen sie da rum. Und dann irgendwann denke ich, ach, die Filme gucke ich mir sowieso nicht mehr an, dann verleihe ich sie. Und dann verleihe ich sie, vergesse, an wem ich sie verliehen habe, schaue ins DVD-Regal und denke mir, ach, den würde ich jetzt mal gerne wieder sehen und ärgere mich, dass ich den verliehen habe. Und das ist aber, und immer dann, wenn ich sie nicht verleihe, will ich sie auch nicht mehr sehen. Und wenn ich sie verliehen habe, will ich sie sehen.
The grass is always greener on the other side, heißt es ja, ne?
Ja. So ein bisschen ist das so. Aber eigentlich müsste man sich davon trennen. Weil die Filme kommen ja nicht mehr weg. Die sind ja alle digitalisiert und irgendwo im World Wide Web.
Ist das bei dir auch so, dass du sogar CDs neu kaufst, obwohl du sie eigentlich physisch besitzt?
Ja.
Also, dass du sie digital neu kaufst? Weil das einfacher ist, als das reinzustecken und dann einzudigitalisieren. Weil du denkst, ach, kostet bei iTunes jetzt 3,99 oder sowas. Dann kaufe ich mir einfach die CD nochmal, bevor ich da die wieder suche oder die ist irgendwo im Keller in der Kiste oder so.
Und das einen physischen Tonträger hast du dann?
Ja, aber da bin ich nicht sentimental genug zu irgendwie. Aber ich bin auch leider zu sentimental, das wegzuschmeißen.
Oh, ich hab
was
so
macht
viel.
Man denn auch mit so, kann man denn nicht irgendwas daraus basteln? Ich habe mal von einem Kollegen gehört, vom Radio von früher, von dem ging die Legende rum, dass er aus alten, ist ja bei Radio 1 auch so, es gibt wahnsinnig viele immer noch CDs von den Plattenfirmen und die landen in so einer riesigen Kiste und die Mitarbeiter können sich diese CDs mitnehmen, weil die einfach eindigitalisiert sind und dann braucht man sie nicht mehr. Und er hat sich aus so Reste-CDs, damals bei Bremen 4, ein Kollege, hat sich ein Bett gebaut. Hat eine Matratze draufgelegt und hat dann auf den CDs geschlafen.
Total kultig.
Ja, die 80er Jahre.
Naja, wenn du hier von vom Radio 1 Musikchef, von Peter Razzun, wenn du da ins Büro gehst, da stapeln sich wirklich die CDs und auch noch Vinyl und so. Da ist alles voll. Das gesamte Büro von dem ist voll mit Sachen. Wahrscheinlich, weil die eigentlich normalerweise, darf die irgendjemand mitnehmen, Mitarbeiter, die werden hingestellt, dann nimmt die keiner mit und freitags werden die dann still und heimlich ins Musikbüro von Peter Razzun wiedergestellt.
Ja, ich habe auch gehört, dass Peter Razzun, wie bei A Beautiful Mind, der hat auch überall so Wollfäden und so und ganz viele Post-its an den Wänden. Der ist zum Beispiel nicht sehr ordentlich. Der Peter Razzun ist ein Musikmessi.
Ja, Musikmessi. Aber das hat dann auch irgendwann wieder Charakter. Aber wenn du noch nicht mehr so richtig messy bist, wenn du nur so halb viele Sachen hast und die liegen so rum, dann bist du einfach nur ein unordentlicher Typ. So, wir machen jetzt ein bisschen Pause, Werbung, zeigen mal ein bisschen, was so die Nachrichten, die Skills sind, hier alles. Und danach erzähle ich dir mal, wovon ich mich trennen will und du sagst mir, was ich damit machen soll.
Ja, und an alle Freunde des 1. Mai nochmal ganz kurz, Kampf dem Kapital. Das Schweinesystem muss endlich, nächstes Jahr machen wir es platt. Nächstes Jahr.
Nächstes Jahr wird man wieder ein bisschen zorniger.
Ja. So, bis gleich.
Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
stehe mit meiner Frau in München in der Diskothek. Hat offene Schuhe an. Und da steht so ein Knallkopf neben dran und schmeißt 10 Gläser genau immer neben dran, bis ihre Füße geblutet haben. Füße geblutet.
Geblutet.
Okay?
Geblutet.
Bin ich zu dem jungen Mann hingegangen, hab den an der Krawatte gepackt und hab gesagt, wenn er seine Eimer in ein Glas schmeißt, dann kriegt er eine Ohrfeige. Geh wieder zu meiner Frau, Füße geblutet. Er schmeißt wieder ein Glas, dann kriegt er von mir eine Ohrfeige. Weißt du, was passiert ist?
Nee.
Ich war der große Buhmann.
Das
und ich
gibt's
hab noch
ja
Geldstrafe
nicht
gekriegt.
Das gibt's doch nicht. Also Mario Basler wird wirklich umgesprungen, nur das gibt's ja wohl gar nicht.
Der ist sowieso mit den Promis wird umgesprungen, ne?
Du, apropos, ich muss mal ganz kurz über den Todesfall dieser Woche sprechen.
Und
Heinz Schenk ist gestorben.
Oh, Heinz Schenk. Heinz Wäscher ist tot.
Jahre. Ja, und das muss man mal sagen. Das Frühwerk von Heinz Schenk ist mir völlig unbekannt. Der Blaue Bock nie gesehen, zu jung für.
Ich hab's immer sehen müssen.
Wirklich?
Ja, ich habe große Zeit meines Lebens bei meinen Urgroßeltern gelebt und da gab's halt immer samstags den blauen Bock und ich habe das richtig gesehen. Ich fand, das war die Öde. Als Kind habe ich mich immer geärgert, wenn der blaue Bock lief, weil ich kannte die Leute nicht. Ich wollte immer auf Los geht's los, einer wird gewinnen oder wetten das sehen, aber nie den blauen Bock, weil das war mir zu schlagermäßig. Und mein Herz hat genau wie deins erst richtig angefangen zu schlagen, als Heinz Schenk den großen Heinz Wäscher gespielt hat in dem Film von Habe Kerkeling.
Habe Kerkeling, genau. Und das Geniale an diesem Film ist ja, das weiß man auch erst, wenn man anfängt beim Fernsehen zu arbeiten, das ist exakt genau so, wie das Fernsehen ist. Und der Film heißt
Kein Pardon.
Liebe jüngere Zuhörer dieser Sendung, wenn Sie so 18 sind oder sagen wir mal 25, dann werden Sie diesen Film wahrscheinlich nie gesehen haben. Laden Sie sich den nochmal runter oder noch besser, kaufen Sie ihn sich. Es gibt ihn, glaube ich, im iTunes Store, im Deutschen kann man ihn runterladen, wahrscheinlich bei Watch Ever und so auch.
Ja.
Kein Pardon, Habe Kerkeling, Mitte der 90er Jahre, toller Film. Und wenn Sie sich irgendwie interessieren noch für dieses alte Medium Fernsehen, genauso wie es da beschrieben wird, ist Fernsehen, genauso.
Natürlich ist da etwas überzeichnender, aber eigentlich ist es genauso, das
nee,
stimmt.
Ist genauso. Also, wenn du,
okay,
also, wenn
es
du
ist genauso.
Also Heinz Wäscher, jetzt, weißt du bist jetzt zum Beispiel jetzt kein Heinz-Wäscher-Typ,
ja,
aber so ein klassischer Fernsehmoderator wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal Thomas Gottschalk oder sowas, der ist jetzt nicht auch im Detail genauso, aber es funktioniert genauso, ne?
Das kann, weiß ich nicht, weil ich noch nie mit Thomas Gottschalk zusammengearbeitet habe. Auf alle Fälle ist das also diese Rolle des Heinz Wäschers ist so der Prototyp des bösen, eigentlich des bösen TV.
Ja, nicht böse, er ist ja nicht böse, er ist einfach so fast ein bisschen bemitleidenswert.
Eingefahren.
Eingefahrener Fernsehmoderator. Obwohl, das ist ja Thomas Gottschalk auch nie gewesen. Eingefahren.
Der hat sich ja immer neu erfunden, vor allem optisch.
Ja, jede Woche neu erfunden. Ja, besonders als er dann später am Vorabend diese geniale Internetshow gemacht hat, wo er das Internet erfunden hat. Wissen ja auch viele nicht. Thomas Gottschalk hat das Internet erfunden, im Auftrag der ARD.
Auf alle Fälle ist Heinz Wäscher tot, mit einem von Heinz Schenk, sehr sympathisch geworden, dass ja er die Größe hatte, diese Rolle wirklich zu spielen, muss man sagen. Und danach hat man dann auch wirklich auch noch ein anderes Bild von Heinz Schenk bekommen, weil wenn jemand so eine Rolle spielt und sich selber so durch den Kakao zieht, sage ich mal, dann ist das schon auch, hat das auch eine echt wirklich eine gewisse Größe. Er ist 89 Jahre alt geworden. Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren ist seine Frau gestorben und ich glaube, er wollte einfach nicht mehr. Trotzdem, rest in peace.
Im Dezember,
dieses Jahr gestorben.
Und mit 89, ja, es ist zwar traurig und schade, aber ich sag dann immer, in so einem Fall mit 89 kann man mal sterben. Das ist ja auch so.
Ja.
Ich frage mich übrigens, Olli, wie siehst du das? Wenn man eines Tages so ein ja fast biblisches Alter erreicht hat, ne,
ja,
ist man dann auch so müde, dass man sagt, ach komm, ist jetzt egal? Also, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt sterben, würde ich mich ärgern. Schon.
Würde ich mich auch ärgern, wenn du jetzt sterben würdest.
Jetzt wäre es gut für die Show. Aber jetzt nach der Sendung, wenn es keiner mitbekommen würde, wäre das ärgerlich. Und wenn du dann so 89 bist oder über 80 und alt, also richtig alt und
ja,
so, dass keiner mehr sagen kann, du bist jung geblieben oder so, sondern richtig alt. Ob du dann immer noch denkst, schade, ich will noch nicht, oder ob du dann irgendwann denkst, ach komm, ich glaube, ich bin zufrieden, habe alles erreicht und jetzt kann man auch mal und tschüss sagen.
Ne, viele verlängern ja das Leben durch Sport und gesundem Essen, ne? Da gibt's ja die einen, die das machen. Ich glaube, da musst du aber rechtzeitig mit anfangen. Das bringt nichts, glaube ich, wenn du erst mit 80 denkst, so jetzt stelle ich krämpflich mal mein Leben um, damit ich noch 20 Jahre raufschlagen kann. Das musst du ja.
Aber geht das? Ich meine, aber findet man irgendwann, macht man so den Frieden mit, also
mit dem Leben? Na klar. Also bei meiner Familie sind sehr viele Leute gestorben, sehr alt geworden. Mhm. Und bei meiner Oma, die vor 3 Jahren gestorben ist, war das dann so, dass die irgendwann habe ich sie besucht und wir haben zusammen am Fenster gesessen und sie hat rausgeguckt und der Frühling stand an und dann meinte sie, ach, ich habe keinen Bock mehr. Na, so hat sie es nicht gesagt. Sie hat gesagt, ich habe keinen. Das ist jetzt nicht dieses.
So schön warm wird, das nervt mich.
Nee, sie hat gesagt, ich empfinde nichts mehr dabei. Der Frühling kommt, der Sommer kommt, die Bäume blühen und so, und ich merke nichts mehr. Und so, und es ist ja wirklich, ich glaube, das ist, glaube ich, dann, du bist ja auch als Mensch mit der Natur verbunden, wenn du nicht den ganzen Tag vom Rechner hängst. Und tatsächlich so ein bisschen mit deiner Umwelt, und vor allem umso älter du wirst, umso mehr fängst du an, dich so mit den essentiellen, wichtigen Sachen des Lebens so zu, also so Natur, Gefühle, also die ganzen Gezeiten und sowas. Und wenn du dann irgendwann merkst, da, ich spiele da nicht mehr so mit, ich passe da nicht mehr rein in diesen Rhythmus, dann, glaube ich, sagst du, das ist ja vielleicht auch der große Trost, dass du irgendwann stirbst und nicht denkst, oh nein, jetzt muss ich sterben, sondern denkst, oder denkst, ja, jetzt ist das halt so. Wenn du alt bist. Schönes Thema für den Sonntagnachmittag. Super angenehmes Thema.
Aber Olli, das ist eine total interessante Bemerkung oder Beobachtung, weil es geht mir auch so, ich finde auch, je älter man wird, desto mehr Aufmerksamkeit widmet man den eigentlich vermeintlich alltäglichen oder gewöhnlichen Dingen, wie zum Beispiel dem Jahreszeitenwechsel oder der Frühling. Und dass zum Beispiel jetzt vor 4 Wochen die Bäume noch komplett kahl waren, jetzt innerhalb von 4 Wochen, von einem Monat, alles grün ist. Ist echt, je älter man wird, wird es immer spektakulärer. Man kann sich das immer, das denkt jedes Mal, Mann, du staunst.
Man freut sich darüber, ne? Und fängt an zu staunen.
Diese kleinen Dinge.
Und irgendwie mit 22, da hat mich das null interessiert. Da habe ich auch nicht drauf geachtet, welche Jahreszeit war. Da bin ich einfach rausgegangen, ne? Und inzwischen macht man.
Du bist einfach drin geblieben wahrscheinlich.
Oder einfach nur drin geblieben, genau. Und heute, wenn man denkt, erster Schnee ist gefallen, komm, lass mal rausgehen, einen kleinen Schneespaziergang oder sonst was, hat man damals alles nicht gemacht. Also was heißt da?
Darf ich ganz kurz, Stichwort Entrümpelung, das ist ja unser Thema heute.
Ja.
Ich möchte gerne, dass wir auch karrieremäßig jetzt mal ein bisschen entrümpeln und endlich mal Nägel mit Köpfen machen. Ich möchte gerne mit dir ein Konzept einreichen beim Fernsehen. Ich möchte gerne mit dir zusammen eine Late-Night-Show moderieren. Ich habe auch schon einen Text geschrieben, darf ich den mal vorlesen?
Ja.
Und zwar heißt die Sendung Schulz Böhmermann, Ausrufezeichen. Und ich würde es nennen, es ist eine neue kabarettistische Late-Night mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und ich, pass mal, jetzt kommt der Text, habe ich selbst geschrieben. Die beiden Kabarettisten Olli Schulz und Jan Böhmermann sind das Kernelement der neuen Late-Night-Show, die das aktuelle Geschehen humorvoll und satirisch aufbereitet. Und zwar aus unterschiedlichen Warten. Denn genau wie beim Arzt kann eine zweite Meinung nicht schaden. Olli Schulz ist der quirlige Optimist. Für Jan Böhmermann ist das sprichwörtliche Glas meistens halb leer. Dadurch ergeben sich als roter Faden der Show 2 Agendas, die humorvoll aufeinanderprallen. Ein munterer Schlagabtausch auf Augenhöhe ergänzt mit klassischen Late-Night-Elementen wie einer Band, einem prominenten Gast, satirischen Einspielern und einem attraktiven weiblichen Sidekick. Was hältst du davon?
Klingt
Würde ich einreichen.
Das klingt so, als wenn du nur die Namen ausgetauscht hast und das die neue Show ist von Volker Pispers und Hagen Räther.
Weiß ich nicht.
Kann es sein, dass es diese Show, die du gerade vorgelesen hast, schon gibt und du nur unsere beiden Namen da eingefädelt
nein,
hast?
Nein, die gibt's noch nicht, die Show. Das ist, habe ich jetzt von anderen Künstlern, deren Namen ich aber nicht verraten darf, ist glaube ich noch geheim, die so eine Sendung machen. Und ich fand es aber ein überzeugendes Konzept, das hat mich überzeugt. Und ich wollte mal fragen, ob du Lust hast, da mitzumachen. Wir zusammen.
Kabarettistische
Late Night, weil wir sind kabarettistisch letztlich. Wir sind wie Volker Pispers, nur ohne, wir haben halt keine Bärte.
Wir sind nicht so bissig wie Pispers und Räther.
Ja, und ich kann halt nicht Piano spielen wie Hagen Räther und habe nicht so einen Pferdeschwanz.
Ja, und bin aber auch, das ist ja auch so bei Hagen Räther zum Beispiel, da erstickt das Lachen ja am Keim, weil da ist ja so bitterböse, was der macht und so.
Man denkt erst ganz locker und dann auf einmal kommt er mit so einem Hitler-Ding um die Ecke und dann denkt man, oh, da habe ich jetzt aber...
Oder um Massentierhaltung oder Verrat, gesellschaftlichen Verrat und so. Und das macht er dann aber auch so. Und dann sind die Leute ganz ruhig so. Dann denken die sich aber auch, der Räther wieder da. Und das ist beim Pispers ein bisschen anders. Der Pispers ist der Wütende. Also wenn, ganz kurz mal Rollenaufteilung. Wer von uns beiden ist denn der Pispers und wer ist der Räther?
Ich bin auf jeden Fall der Räther, weil du bist der emotionalere von uns beiden. Das kann ich bestätigen. Du bist, ich weiß noch genau, wie wir beim Lido zusammen waren und du diese eine Fotografin zusammen geschissen hat, weil sie dich fotografiert hat.
Ich weiß. Ich mag das halt nicht gerne, fotografiert werden. Ich finde das nicht gut. Ich weiß, das war unhöflich von mir.
Das war eine öffentliche Veranstaltung.
Ja, ich weiß. Aber selbst bei einer öffentlichen Veranstaltung finde ich, hat keiner das Recht, mich zu fotografieren, wenn ich das will.
Ja, wie du die Zähne so, du hast die Zähne gar nicht auseinandergerichtet. Fotografier mich nicht. So.
Wirklich, war so schlimm. Dazu muss man dann direkt nehmen. Ich habe direkt neben dem Lido gewohnt zu der Zeit und das hat mich irgendwie. Für mich war das irgendwie mein Privatbereich da gerade. So, ne? Hat mir das nicht gefallen.
Revierverhalten.
Muss man auch mal machen.
Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir sind heute so fusselig irgendwie. Ich wollte mir doch entrümpeln. Wir wollten doch mal ein bisschen Struktur ins Leben.
Weißt du, eine Sache, ich fange mal an, ist mit dem Rümpeln, ne? Eine Sache, die mich seit Jahren nervt, ich habe einen großen blauen Müllsack, der immer größer wird, nur mit Kabeln und Netzteilen. Und ich weiß, dass du das geschafft hast, die alle, und auch so komische Chin-Stecker und mit einem Dreier-Chin-Stecker auf eine...
Gibt's doch gar nicht.
Doch, mit so einer, mit, oder ein Erdungskabel und dann mit einer, oder ein XRL-Kabel Verlängerung auf eine Schokopeitsche mit einem Neuner dran oder irgendwie sowas, weißt du, so völlig beknackte, sinnlose Kabel. Und ich denke mir, irgendwann werde ich diese Kabel nochmal brauchen. Und ich weiß, dass wenn ich sie weggeschmissen habe, wird der Tag kommen, wo ich ganz viele Kabel brauche. Und dann ärgere ich mich. Aber seit 8 Jahren habe ich nicht einmal das Verlangen nach einem Kabel gehabt. Und dieser Sack wird immer größer, weil mir sich immer mehr...
Kabelsack.
Dieser Kabelsack wird immer größer. Und ich will mir immer mehr elektronische Geräte. Und ich will diese Kabel loswerden. Ich möchte... Man muss ihn einfach nur mal wegschmeißen, verbrennen. Und das ist wirklich ein vollgefüllter, blauer, großer, 30 Liter Müllsack voller Kabel.
Das ist, bei mir ist das sogar so, man muss ja ab und zu mal wirklich reinen Tisch machen. Und ich mache das manchmal und wirklich so Messi-mäßig kommt dann Vera Entwehen und räumt die ganze Bude aus, quasi, jetzt metaphorisch.
Ja.
Und dann merkt man aber relativ schnell, dass man gar nichts von dem vermisst, was man jahrelang gehortet hat. Man vermisst nichts. Das ist wie, letztlich, man braucht das ganze Internet nicht, man surft eh nur auf 6 Seiten. Genauso ist es mit im Leben, mit den Sachen, die man so lagert auch.
Absolut. Aber warum macht man das? Warum kann man sich nicht trennen? Warum hat man das alles? Ich habe auch so 3 Kartons, da sind so alte Mickey-Maus-Bücher drin oder ein Tennisschläger.
Das kannst du nicht wegschmeißen. Das geht nicht. Das ist ja auch ein bisschen, so ein kleines bisschen muss man auch deinen Erben was überlassen. Wenn du eines Tages das Zeitliche segnet, musst du irgendwelche Kartons haben, wo die Kinder dann die Augen verdrehen und sagen, was Papa alles aufgehoben hat. Das ist auch wichtig.
Wirklich ist es wichtig.
Ja, um eine Distanz zu schaffen zwischen der nächsten Generation und unserer.
Aber vielleicht nicht, vielleicht werden die nur sentimental und denken, guck mal, Papa hat die alten lustigen Taschenbücher aufbewahrt.
Hast du schon mal jemanden erlebt, der sentimental durch die Wohnung seines gerade frisch verstorbenen Vorgängers gegangen ist? Die meisten nicht, die meisten machen das einfach so, weil sie dann denken, ach, die Wohnung muss jetzt verkauft werden, komm, wir teilen uns den Verkaufserlös. Das ist doch, machen wir uns mal nichts vor, wenn man von der Erde abtritt, da ist doch nichts anderes als Gier bleibt da über. Die Leute wollen doch dann nichts, also sie wollen doch nur...
Die wollen wühlen, so. Die wollen schnell wühlen und versuchen,
die
hoffen,
wühlen,
wer noch was Geld findet. Ja, die Wühlmäuse kommen dann und suchen dann ganz schnell Sachen, die sie zu Geld umsetzen können. Also vielleicht ist es dann besser, doch nichts zu hinterlassen. Außer seine Arbeit, sein Werk, sein Lebenswerk.
Du, ja, aber würdest du, wenn du jetzt extrem, extrem reich werden würdest, wir sind ja beide mit Kindern gesegnet, wir haben beide Kinder, würdest du jetzt, würdest du deine Kinder dann an deinem gigantischen Vermögen teilhaben lassen? Oder es gibt ja auch die andere Haltung, die dann sagt, nee, die Kinder müssen sich das selber erarbeiten, die kriegen ganz normal Taschengeld wie alle anderen auch und es wird auch nichts vererbt, das wird alles, geht alles in eine Stiftung und da können die schön lange Zähne machen.
Kommt drauf an, wie meine Kinder sich entwickeln. Wenn die anfangen, also kommt drauf an, wenn ich die mag, wenn die immer nett zu mir sind, ne? wenn die jetzt so älter werden, immer noch cool drauf sind, dann würde ich denen gerne eine Menge vererben. Bringt mir aber auch nichts, weil ich bin ja tot, ich kann ja nicht mehr sehen, wie sie sich darüber freuen. Aber es ist immer noch, vielleicht ist es im Augenblick des Todes, es ist so mobile gerade, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn man denkt, ein Glück, die Kinder haben jeder irgendwie 3 Kartons mit meinen alten Taschenbuchheften und so. Ich weiß es nicht, ob das ein Trost ist. Keine Ahnung.
Es geht doch um Vermögen, es geht doch um Geld. Es geht doch wirklich um echte Werte, wenn man die hinterlässt. Oder ob man, weil das ist ja die Gefahr, dass deine Kinder werden dann Papas Sohn oder Papas Tochter und dann kriegen die selbst nichts gebacken, wenn die mit deinem ganzen Vermögen da gesegnet werden.
Naja, so viel Vermögen wird ja nicht überbleiben bei mir. Dafür sorge ich schon selber, dass das Geld weggeht. Also,
ja, siehste, aber das ist ja auch eine Haltung, denke ich auch. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt meine Oma immer. Ja. Und das stimmt ja auch. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Einfach zack, raus damit. Kurz vor Schluss nochmal schöne Runde in Pascha mit allem Mann und dann... Adieu und tschüss, hat er gesagt.
Ja, vielleicht ist es wirklich gut, wenn man einfach das Testament, da steht, ab jetzt müsst ihr selber sehen, wie er klarkommt.
Ciao, euer Papa.
Ciao.
Geld verbrannt.
Ach, ich weiß es nicht. Ach, das ist auch so mobile. Was hast denn du in deinem Keller noch, wo du echt dich immer ärgerst, dass das noch mit dir irgendwie rumgeschleppt wird?
Gartenschlauch. Ich hab.
Aber du hast einen ziemlich großen Garten.
Ich habe vor 7 Jahren aus meiner zweiten Kölner Wohnung. Im Keller habe ich einen Gartenschlauch gekauft, weil ich damals von der Hausgemeinschaft beauftragt war, den Garten zu wässern. Und diesen Gartenschlauch schleppe ich jetzt durch 7 Wohnungen seitdem. Und der ist total verranzt, der funktioniert nicht mehr. Und das ist so, diese Gardena-Anschlussdinger klappen nicht mehr. Und ich habe den trotzdem noch im Keller. Und ich bin jetzt kurz davor, mir zu überlegen, den Schlauch wegzuschmeißen und mir so eine neue, wie so eine Kabeltrommel funktioniert, so eine Schlauchrolle zu holen, wo man den Schlauch so rausziehen kann und dann nicht mehr diesen... weil der Schlauch ist halt so siffig und so schmuddelig. Der funktioniert dann noch tadellos, aber ich will den wegschmeißen.
Dann schmeiß ihn doch endlich weg.
Ja, aber ich kriege es nicht übers Herz. Dabei zum Beispiel bei Joghurten im Kühlschrank, die schmeiße ich teilweise schon weg, bevor die abgelaufen sind, weil ich weiß, ich esse sie nicht mehr. Aber das kriege ich mit so solchen Sachen nicht hin. Oder zum Beispiel bin ich auch ein echter Werkzeughorder. Habe ich
auch ganz viel Werkzeug, habe ich auch mega viel. Aber du bist werkzeuglich, also handwerklich nicht begabt, oder?
Extrem begabt, doch.
Ja, wirklich auch?
Ja.
Ich auch. Wirklich? Ich auch. Also, ich kann Holzarbeiten ist meine Stärke. Ja,
wirklich?
Ja.
Also alles, was im Haus zu tun ist, kann ich selber machen.
Kann ich auch selber machen. Wirklich Fassungen reinbringen oder auch Schränke aufbauen oder auch mal was abhobeln oder so. Das kriege ich alles selber ganz gut hin.
Ich habe
hast du einen grünen Daumen?
Ich habe einen richtig grünen Daumen, richtig grün.
Aber
das ist richtig doll grün.
Das klingt, als wenn wir beide in eine Männer-WG ziehen sollten. Wir könnten beide und wir hätten die schönste Wohnung zusammen.
So also eine Alters-WG, wir zwei zusammen.
Ja, warum denn Alters? Warum nicht jetzt schon? Wenn wir jetzt schon zusammen, dann können wir auch immer zu Hause die Sendung aufnehmen.
Das ist eine gute Idee. Sag mal, wo würden wir dann hinziehen? Wir müssen uns irgendwo in der Mitte treffen. Ich bin ja immer in Köln und du bist in Berlin.
Bayern. Nee, ich weiß.
Bayern?
Keine Ahnung, wir müssen irgendwo, das stimmt, irgendwo müssen wir hinziehen zusammen.
Und Schleswig-Holstein aufs Land oder in Mecklenburg-Vorpommern ist doch schön.
Und dann uns ein schönes, und dann sitzen wir den ganzen Tag da im Blaumann, haben beide den Blaumann an und basteln so rum.
Wie Conny Reimann auf Conny Island, solche Typen. Und unter dem Blaumann auch nichts an, sondern nur unsere schwabbeligen Oberkörper.
Achso, schwabbeligen Oberkörper, alles klar, verstanden. Okay, das machen wir. Ja, finde ich eine ganz gute Idee. Aber vorher müssen wir, entrümpeln.
Gut zu rauchen und ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Habt ihr das verstanden? Ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Gefällt euch das?
Ich wollte ja zu Marius Müller-Westernhagen aus Konzert, ne?
Und?
Abgesagt worden, weil er krank ist. Ist jetzt irgendwann im Mai. 26.
Was hat
Mai.
Was hat man eigentlich für Krankheiten, dass man Konzerte absagt? Ist mir noch nie passiert. Das kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass mir das jemals passiert. Ich würde mit schwerster Grippe auf die Bühne gehen.
Ich will auch immer auf die Bühne gehen. Ich habe zweimal was absagen müssen in meinem ganzen Leben, glaube ich. Zwei Konzerte. Einmal wegen Rücken und das zweite Mal auch wegen Engnabel, also echt unangenehmen Geschichte so. Aber ansonsten bin ich auch schon auf die Bühne gegangen, also mit letzten Kraftreserven. Du auch, ne?
Ja, ja, genau.
Aber Marius ist auch jetzt 30 Jahre älter als du, ne? Also
das stimmt. Er ist 70 fast.
Ich wollte 65 oder so. Hast du die neuen Videos angeguckt zu Alpha Tier und so?
Nee, sollte ich?
Nee, er hat ein neues Video gemacht, so, das sind so Jugendliche, so Kinder und so ein Jugendlicher, der so mit Sex hat, auch in der Schule, also sehr krass gemacht und dann später dann irgendwie, er trinkt Alkohol, prügelt sich mit älteren Leuten und so, ist so ein shocking Video geworden.
Marius, das ist ganz was Neues.
Ja, aber irgendwie scheint es keinen so richtig zu interessieren. Aber der Song ist rockt wieder mal so ein bisschen. Hast du die Platte nicht gehört, Alpha Tier?
Gar nicht, nee, leider nicht. Bin ich noch nicht zugekommen.
Ich hab nur die Single gehört und so. Das ist aber auch so eine Sache, ne? Die ganzen alten Platten, die CDs, die man hat. Soll ich die jetzt alle wegschmeißen? Ich habe auch ganz alten Marius-Platten zu Hause und so. Also alles CDs, meine ich. Ich habe ja alles 92 oder 91 habe ich umgestellt auf CDs. Soll man die jetzt noch einmal? Das ist ja auch so eine Sache. Man müsste sich einen Nachmittag hinsetzen und die alle digitalisieren.
Das geht doch schnell.
Ja, geht eigentlich schnell, ne? Aber ja, macht auch keinen Spaß.
Nee, aber es geht ratzfatz. Ich habe extra zwei DVD-CD-Laufwerke an meinem Computer. Damit das schnell geht, kann man nämlich parallel dann machen. Rippen. Und wenn das die gekauften CDs sind, ist das ja sogar legal. Das ist ja eine Privatkopie einfach nur. Man kopiert sie ja nur auf was anderes um, damit man sie nicht immer in den CD-Player tun muss. Hast du denn noch einen CD-Player oder hast du den auch?
Ich habe noch einen CD-Player. Ich habe auch noch ein Laufwerk am Rechner und ich habe noch einen CD-Player. Aber früher habe ich jahrelang davon gelebt, dass ich CDs gekauft habe und sie dann wieder verkauft habe, als ich pleite war. Und dann aber sie mir gebrannt habe oder auf Kassette überspielt habe und habe eigentlich nur von CDs gelegt. Habe Arbeitslosengeld bekommen oder Sozialhilfe und habe das Geld in CDs angelegt. Und dann, wenn nach 10 Tagen nichts mehr da war und Arbeitslosengeld weg war, habe ich dann die CDs wieder für die Hälfte verkauft und habe von dem Geld angefangen, mir dann so Nahrung zu kaufen. Das war so Überleben.
Ja, Musik hat dich immer schon ernährt.
Musik hat mich eigentlich immer schon ernährt, selbst als ich noch keine Musik gemacht habe. Stimmt tatsächlich. Und jetzt ist es so, man kann sich davon nicht trennen, weil diese CDs einen an eine harte alte Zeit erinnern. Klamotten habe ich auch total viele. Band-Shirts, Schuhe, alte Jordan-Schuhe von Michael Jordan von 1994, die grauen oder die schwarzen, die ersten Varianten habe ich noch, sind total kaputt, stehen da alle rum, ganz viele Schuhe, müssen eigentlich auch alle mal weg. ganze Mist, den ich da rumliegen habe. Oder alte Parker. Alles
hast du eine Bundeswehrparker?
Ja, Bundeswehrparker. Aber ich habe damals die Deutschlandfahne durchgestrichen, weil ich das aus politischen Gründen, weil da war ja die Deutschlandfahne. Und dann habe ich aus dem Schwarz-Rot-Gold, habe ich Schwarz-Rot-Schwarz gemacht. Ich weiß nicht, ob das eine noch schlimmere Partei oder Landesfarbe war. Aber ich habe keine Ahnung, habe ich immer übergemalt, um zu zeigen, dass ich nicht so ein nationaler Typ bin.
Mittlerweile würdest du es auch anders machen, spätestens seit der WM. 2006 sind wir ja alle im Schwarz-Rot-Gold-Fieber. Und in einem Monat ist, ziemlich genau einem Monat ist Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja, ich freue mich da total drauf. Und
dann sehen wir wieder die Vollidioten mit den scheiß Wimpelchen am Auto. Es gibt jetzt schon wieder welche, die sich so Deutschland fahren, die so Außenspiegelwärmer in Deutschland fahren haben.
Ja, das stimmt.
Das ist leider
Außenspiegelwärmer. Die absolute Pest. Aber nächstes, das ist wirklich, ich finde es auch bescheuert. Aber ich freue mich jedes Mal auf die WM. Und ich glaube, mir ist eigentlich der Ausgang der WM nicht so wichtig, wie das draußen sitzen, schönes Wetter und mit Leuten ein Spiel gucken und socializen.
Und auch egal, welches Spiel. Also es ist total egal,
wenn
es ein bisschen hochklassig ist, ist das total super. Lass uns doch gleich ein bisschen über Fußball sprechen, weil ich habe überlegt, ob es vielleicht eine gute Idee wäre, wenn wir zwei, weil es gibt, glaube ich, noch nicht genug WM-Songs, dass wir einen coolen, kultigen Fußball-Song
finden. Hast du den von Melanie Müller gehört schon?
Ja, den können wir vielleicht mal kurz einspielen.
Den kannst du mal gleich kurz einspielen, ja.
Ja, dann hören wir uns gleich wieder und wir kümmern uns gleich um den offiziellen Radio 1 sanft und sorgfältig Fußball-Weltmeisterschaftssong, der, glaube ich, reißenden Absatz finden wird.
Wir entrümpeln die alten Songs und bringen neue an den Start.
Bis gleich, den Nachrichten.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Deswegen ist meine, kann man sagen, Beziehung ja in die Brüche gegangen. Die hat keinen Bock mehr drauf gehabt auf den. Ich bin dann hingegangen, hab einen getrunken mit denen. Und dann hat sie keine Lust drauf gehabt. Ich meine, das muss sie selber wissen. Ich meine, tat mir auch weh. Ja, ist klar. Das war eine feste Freundin. Ja, ich meine, da kommt man drüber weg. Dauert eine Zeit. Aber jetzt, so bin ich doch. Ich weiß nicht, ich fühle mich wohl. Vor allem, ich bin mein eigener Herr. Also ich kann jeden empfehlen. Ohne Freundin, so kommt man ganz gut weg.
Ja, kommst du auch gut weg ohne Freundin?
Ja, ich bin ganz zufrieden eigentlich. Man kommt so gut über die Runden. Heute ist der 4. Mai 2014. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, willkommen bei Sanft und Sorgfältig auf Radio 1, nur für Erwachsene. Am Mikrofon befinden sich Olli Schulz.
Hallo.
Und Jan Böhmermann. Hallo. Und wir haben gerade angekündigt vor den Nachrichten, dass wir endlich mal was ganz Originelles machen. Wir sind zwei Comedians, Komiker, aber auch haben natürlich auch DJ-Ambitionen.
Und sind nationaldenkend. Sänger. Also wir wollen nationaldenkende, kritische Komiker. Systemkritiker.
Und mega Fußballfans.
Ich liebe Fußball. Ich finde, das ist ein Volkssport.
So, komm, lass uns erstmal den Song von Melanie Müller hören. Und sie macht schon vieles richtig. Nicht alles, aber vieles.
So klingt der Song von Melanie. Viele Radio 1-Hörer wissen nicht, wer Melanie Müller ist, weil sie nicht auf deren Radar läuft.
Dschungelcamp-Gewinnerin dieses Jahr. Außerdem Pornotante. Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Und? Aber eine ganz patente Bumserin, sag ich mal so. Die ist wirklich ganz patent, ganz sympathisch auf eine Art.
Das hast du jetzt gesagt. Und ich habe den Song noch nicht gehört. Ich habe nur gehört, dass sie einen gemacht hat. Spiel doch mal an.
Moment, jetzt mach mal kurz dein Geklimper da
aus. Ja, ist schon aus für dich. Okay. So.
Gitarre, und zwar keine echte.
Gut. Auf geht's, kann man gleich mitsingen. Auf geht's. Deutschland schießt ein Tor. Deutschland schießt ein Tor. Oh. Ist das Axel Rudi Pell an der Gitarre?
Ja. Letztes Stück von Malcolm Young noch.
Wie ist denn das Video dazu?
Ja, ich würde mal sagen, ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber es sind, glaube ich, vier Pornodarstellerinnen in Deutschland-Trikots auf einem, ich würde sagen, Erzgebirge Aue. Es sind gerade so drei Reihen besetzt, das simuliert, dass das Stadion voll ist.
Ja. Yeah.
Und Melanie Müller trägt ein Deutschland-Trikot, und zwar ein Feldtrikot mit der Nummer 1. Was nicht, ich glaube, sie hat es nicht so ganz verstanden.
Aber klar, ist wirklich so, sie trägt ein Feldtrikot mit der Nummer 1?
Ja, genau.
Das weiß ja ich selbst, ne? Das Nummer 1 ist der Torwart, ne?
Naja, und sie hat schön gemachte Fingernägel, die sind nicht echt, das ist ganz praktisch, weil wenn er mal abbricht, dann kannst du direkt einen neuen draufkleben. Und
French, sind es French oder American Nails?
Nee, sind American Nails und vom Typ ist sie so Claudia Effenberg in Jung. Ne, also so kurze Haare, blond, hochgeföhnt, wie so eine Maklerin aus Mieten kaufen wohnen, aber halt mit mehr Porno. Ambitionen.
Aber ich glaube, dass du dir jetzt ein bisschen Unrecht tust. Die hat, glaube ich, mal einen Erotikfilm gemacht. Ich glaube, die war gar nicht so in der Erotikszene verankert,
deswegen
oder?
Deswegen ist sie ins Dschungelcamp gekommen, weil die Pornodarstellerin ist.
Wirklich?
Die hat gemachte Möpse. Ja, die hat gemachte Brüste. Die sind extrem hart und so draufgesetzt, wie so Sandkuchen. Zwei Sandkuchen. Zwei Sandkuchen auf so einem...
Hast du schon mal... hört ja kaum jemand zu. Hast du schon mal gemachte Brüste angefasst?
Ja, also öfter schon, na klar.
Von wem denn? Nimm mir von prominenten Frauen?
Von zwei prominenten Frauen, ja.
Aus der Erotikszene?
Nein.
Sag mal, wer denn?
Nachrichtensprecherin.
Von der Tagesschau oder heute?
Kann ich nicht sagen.
Tagesschau, oder? Psst. Und macht die noch was anderes, die Tagesschau-Sprecherin, außer dass sie Tagesschau macht?
Nein, das kann ich nicht sagen. Hör auf, Olli, du weißt genau, die Anwälte hören zu.
Hat die zufällig gerade einen WM-Song auch am Start?
Nee, das hat sie nun nicht.
Dürfte man eigentlich, wie ist denn das eigentlich, wenn du so einen seriösen
rechtlich.
Job hast? Nee, wie ist das? Du hast einen Job und bist Tagesschausprecher. Möchtest aber noch eine Karriere machen als Volksmusikant. Dass du nebenbei noch so Lieder singst und Stimmung machst und hier beim Blauen Bock auftrittst. So Jens Riva will noch eine andere Seite ausleben, nicht nur die Tagesschau.
Okay. Ich glaube, solange sich die Brüste nicht macht, ist das, glaube ich, alles okay.
Du kannst das...
nicht auffällig.
Darfst du Nebenjobs haben? Dürftest du zum Beispiel auf RTL 2 eine Erotik-Sendung moderieren, wenn du Tagesschau machst?
Ich glaube, die Tagesschau-Sprecher verdienen für Fernsehverhältnisse extrem wenig. Die kriegen, glaube ich, nur 200 Euro pro Sendung. Und das machen die dann irgendwie 5, 6, 7 Mal im Monat. Kannst ja ausrechnen, was es dann bringt, ne? Das ist nicht so viel Geld.
Absolut.
Und die müssen was nebenbei verdienen. Judith Rakers zum Beispiel ist noch Entertainerin nebenbei. Die macht noch 3 nach 9 und moderiert abendfüllende Shows im ersten deutschen Fernsehen für die ganze Familie. Jan Hofer ist, glaube ich, nebenbei Chefsprecher. Der ist auch der mit der Disposition der anderen Sprecher beschäftigt. Und Karin Mioska, nee, das ist ja wieder was anderes. Das sind ja echte Journalisten.
Wer?
Und die Tagesschau-Sprecher sind ja eigentlich gar nichts, außer sind bloß Sprecher. Das sind quasi Leute, Sprecher, die nur Texte vorlesen, die andere Leute ihnen geschrieben haben. Nicht mal Journalisten.
Die müssen doch was nebenbei machen, oder?
Ich glaube schon. Ich glaube auch, Klaus-Erich Bötzkes verkauft auf dem Wochenmarkt Kohlrabi, hat so einen Kohlrabi-Stand in München. Das ist irgendwie so sein, wo er sein Auskommen hat. Und jeder hat da so einen Nebenjob.
Aber ich glaube, die haben alle ein aufgeräumtes Leben. Die haben ihren Keller entrümpelt im Gegensatz zu uns.
Marc Bartor arbeitet nebenbei bei Sat.1.
Was macht er da?
Nachrichten. Nee, Marc Bartel ist, glaube ich, nebenbei, ist ja Stichwortgeber für die Bild-Zeitung, weil immer wenn irgendwo ein prominenter Sack Reis umfällt, dann ist Marc Bartel einer der ersten, der immer zusammen mit Kader Loth und irgendwelchen anderen Nichtstouren der Bild-Zeitung irgendein wichtiges Statement gibt. Wurdest du eigentlich schon mal angefragt für Statements, dass du wegen irgendwelcher... doch, kommt bestimmt doch häufiger vor.
Olli Schulz, was sagen Sie dazu? Ich bin tatsächlich gerade jetzt für ein Statement zu dem HSV angesprochen worden.
Und?
Ja, ist schwierig darüber was zu sagen. Der HSV steigt wahrscheinlich ab, so wie es aussieht. Und jetzt sollte man da irgendwie sagen, ob man dem HSV noch die Daumen drückt oder nicht. Und ich bin da so hin und her gerissen. Ich finde, man sollte auch nicht so dumm schwätzen und dann immer als Außenstehender eine Meinung zu allem haben. Man sollte nicht zu jedem immer sofort eine Meinung abfragen können. Also ich kann dazu auch nicht sagen, einerseits möchte ich, dass der HSV in der ersten Bundesliga bleibt. Andererseits denke ich, sie haben es verdient abzusteigen, weil seit Jahren Schundluder mit dem Verein getrieben worden
ist. Ja, und sie sind der einzige Verein, der noch nie abgestiegen ist. Also sie können auch mal ruhig absteigen.
Sie können auch ruhig mal absteigen. Aber die wollen das alle nicht, weil Uwe Seeler hat ein schwaches Herz und ist nicht mehr der Jüngste. Und es ist jedes Mal so, wenn der HSV wieder mal, und das ist in den letzten Jahren immer so gewesen, dass sie weiter unten mitspielen, dann kommt irgendwann Uwe Seeler ins Bild und sagt, der Dino darf nicht absteigen. Weil das ist immer so, und dann sagen die, der Dino, und das tut mir weh. Und dann ist es interessiert aber, selbst die Hamburger, glaube ich, sind da. Und das ist nämlich ein Zeichen dafür. Selbst die Hamburger sind inzwischen so lethargisch mit dem Verein. Und das liegt daran, dass keiner mehr eine Identifikation hat und keiner mehr richtig glücklich ist, dass er beim HSV, also dass der HSV ein Hamburger Verein ist. Das ist einfach relativ lächerlich geworden.
Weißt du, komm, ich hab was für die Hamburger, eine kleine Stimmungsaufhellung. Hier, guck mal. Hamburg.
Hamburg schießt ein Tor. Hamburg schießt ein Tor.
Hamburg.
Weißt du, warum du keinen WM-Hit landen könntest, Jan? Weil alle wissen, dass du vom Fußball keine Ahnung hast und dass du nur auf den Zug aufspringen würdest. Du brauchst da irgendwie, bräuchtest du eine...
Anders als Melanie Müller. Was?
Ja, die hat schon mit mehreren Fußballern geschlafen. Vielleicht, weiß man ja nicht. Weiß man nicht. Oder viele Spiele geguckt. Aber du hast weder mit Fußballern geschlafen, obwohl das weiß man auch nicht, noch das hast du dich jemals groß eine Sympathie für irgendeinen Verein irgendwie geäußert.
Ich möchte an dieser Stelle mal was gestehen. Ich habe schon mit einem Fußballer geschlafen, mit einem männlichen Fußballer.
Oh.
Na, und zwar aus der Nationalmannschaft. Und es ist nicht Thomas Hitzlsperger. So.
Und spielt er noch bei der Nationalmannschaft?
Ja.
Spielt er bei der WM?
Ja. Mit Küssen. So. Ich verrate gleich nach dem nächsten Titel,
ja,
wer es ist.
Und na gut. Ich bin gespannt, Jan.
Also, Rechtsanwaltskanzlei Dr. Christian Witz, Sie können schon mal zuhören. Gleich gibt's was zu tun.
Okay, ein bisschen Musik. Und dann kommt die große Enthüllungsrunde mit Jan Böhmermann.
You can dance if you wanna. You can dance if you wanna dance.
Wollen wir weitermachen? Hast du noch Bock?
Ja. Ich hab noch Bock. I'm totally.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das schwör.
Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck, das kennen wir.
Hey, schon. Ricky, jetzt reicht's.
Jetzt reicht's aber echt mal.
Hey, sanft und sorgfältig. Noch sind wir in der lokalen Ausgabe. Bald sind wir bundesweit. Ab 25. Mai. Wo genau, wann genau, das verraten wir noch bei Zeiten.
Ja, noch nicht. Ich hab das Gefühl, dass die Leute heute merken, dass es eine Aufzeichnung ist und wir um 9.30 Uhr gerade im Studio übermüdet sitzen. Und ich glaube, wir können den Leuten das nicht mehr vormachen. Ich muss das jetzt.
Aber warum werde ich eigentlich andauernd zu irgendwelchen fucking Facebook-Gruppen eingeladen? Ich hasse Facebook-Gruppen.
Ich hasse das auch.
Ich will da nicht rein.
Aber was für Gruppen sind? Was für Gruppen sind das denn?
Hier, wer ist denn das überhaupt? Jenny, Sophia und 19 weitere wollen mir mit. Das gibt es nicht.
Was ist denn los?
Ich hasse das, wenn ich zu Gruppen hinzugefügt würde. Ich hasse Facebook.
Aber das ist
ich hasse Facebook.
Du merkst, dass du keinen großen Freundeskreis hast, wenn du nicht mehr zu Facebook-Gruppen eingeladen wirst. Das passiert mir einmal im Jahr, dass mich irgendjemand einlädt zu irgendeiner Gruppe.
Boah, wie ich das hasse, ey. Ich will nicht in und Gruppenunterhaltungen. Unterhaltung verlassen. Raus hier.
Worüber wollten die sich denn unterhalten mit dir?
Ich weiß es nicht mehr. Auch scheißegal, ich lese das eh nicht. Ich hasse Facebook. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es tam.
Ich hasse es auch. Aber dann darfst du aber auch nicht mehr auf Facebook irgendwie Fragen an die Leute stellen. Die sind dann nämlich auch beleidigt, wenn du auf einmal anfängst wieder, ja, wie soll unsere neue Radiosendung heißen? Und dann hier wieder erzählst, ich hasse Facebook.
Zuckerbrot und Peitsche. Das ist das Stichwort.
Ja, bist du eigentlich noch viel auf Twitter unterwegs? Was gibt's denn?
Sehr viel, sehr viel. Ich habe jetzt zurzeit Urlaub. Ich bin gerade momentan, meine Sendung macht ja Sommerpause bis Oktober.
Warum? Deine Fernsehsendung?
Ja, aber die Radiosendung läuft durch, aber das ist quasi, fühlt sich an wie Urlaub, auch die Radiosendung. Und ich bin, seitdem ich im Urlaub bin, bin ich quasi extrem viel bei Twitter. Übrigens, apropos Urlaub, ich fliege morgen nach New York.
Tatsächlich?
So. Ja.
Oh Mann, ey. Eine Woche New York?
Mhm. Schön alleine.
Ganz alleine. Und in welchem Hotel schläfst du? Also ist es ein schönes Hotel?
Nee, es heißt Ibis. Ist in der Nähe vom Flughafen.
Gibt es das da auch, ein Ibis?
Ibis, ja, also Flughafen in Nähe vom Flughafen.
Vom Flughafen Berlin. Also du fliegst. Sei doch mal ehrlich, du fährst Ibis, Richtung Flughafen, das ist richtig. Aber dann nistest du dich eine Woche da in Köln im Flughafen ein und erzählst aber allen, dass du wieder in New York warst.
Nee, und am Flughafen erzähle ich allen, dass ich seit 3 Jahren im Flughafen wohne.
Genau, und dann kommen irgendwelche Leute und denken sich, ey, da müssen wir mal einen Film drüber machen. Und dann wirst du, und dann spielt Tom Hanks dich.
Ja, oder vielleicht bei mir reicht es gerade für so ein Hier und Heute beim WDR, so ein 15-minütiges Reportärchen. Nee, ich fahre eine Woche dahin und weißt du, was ich da mache? Meistens nichts anderes als laufen und chillen.
Joggen oder laufen?
Nee, schon joggen, ich bin ein wahnsinnig sportlicher Typ.
Wahnsinn, ja. Nee, du gehst dann da rum und fühlst dich eine Woche wie ein New Yorker, richtig?
Ja, und tu so, und ich hab dann so exzentrische Hüte auf und so und wasch mich nicht, damit ich aussehe wie ein echter New Yorker Exzentriker. Und tu so als, und geh auch mal in so Programmkinos, verstehe natürlich nichts, weil mir die Sprache, ich spreche gar kein Englisch.
Ja.
Überhaupt, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Und kauf diese Hotdogs halt, die man da mal kaufen muss für 2,50 €.
Hast du auch schon ein Foto am Times Square mit dem Naked Cowboy gemacht?
Auf jeden Fall. Ich habe auch schon selbst überlegt, ob ich das mal machen, weil ich habe gehört, man verdient da besser, als wenn man bei Radio 1 eine Sendung moderiert, was auch keine Kunst ist.
Du bist ja auch, ich weiß, dass du das nicht gerne hörst, aber du bist ja nicht nur Kabarettist, Entertainer, sondern du bist ja auch Comedian. Mehr als ich jedenfalls. Du bist jemand, der Gags schreibt, der richtig arbeitet.
Ich bin aber auch Indie-Musiker.
Ja, du bist auch Indie-Musiker. Und da gibt es so ganz viele Leute, zum Beispiel Michael Mittermeier oder Bill Kaulitz, wie heißt der nochmal, der Sohn?
Olli Pocher.
Nee, Bill
Mockridge.
Luke Mockridge. Der so ein junger, aufstrebender einer Comedian. Und die gehen dann in New York in die Stand-Up-Läden und machen dann einen Auftritt.
Also, ja, genau, was natürlich totaler Quatsch ist, das ist, das kannst du vergessen, erstmal kackst du als Deutscher total ab, weil du sprachlich nicht reisen kannst.
Ja.
Und auch diese Idee nach New York zu fahren, um mal ein bisschen runterzukommen, um ein bisschen sich kreativ zu sammeln. Und ich war die ganze Zeit im Hotel und habe nur geschrieben, kannst du vergessen, du gehst da hin und du hältst es im Hotelzimmer nicht aus, weil du denkst, draußen ist New York, warum soll ich im Hotelzimmer sitzen? Und ich kenne mehrere Leute, die versucht haben, ein Stand-Up-Programm in einem 7-wöchigen New York-Aufenthalt zu schreiben, die nichts anderes gemacht haben, als ins Kino zu gehen und da irgendwie durch New York zu laufen. Weil das totaler Quatsch ist, in so einer, du musst, wenn du was leisten willst, musst du irgendwie nach Mecklenburg-Vorpommern fahren und dich in so einer Hütte einschließen, weil du nichts anderes zu tun hast, musst du das dann machen. Das ist das Schlimmste.
Absolut.
Prokrastinationsfalle ist New York. Da gehst du raus und da gibt es 1000 Sachen, die mehr Spaß machen, als im Hotelzimmer sitzen und zu schreiben.
Ja, das ist, geht aber nicht allen so. Ich war 93 das erste Mal in New York und war mit Martin Hauschild da. Und dann wollten wir alle rausgehen, haben unser Hotel gehabt. Und dann ist Martin zu Hause geblieben, hat gesagt, ist viel geiler, amerikanisches Fernsehen, hat Fernsehen geguckt. Ich so, Alter, lass rausgehen, New York. Und dann meinte, da kenne ich alles aus dem Fernsehen. Der wollte wirklich nicht rausgehen. Der ist die ganze Zeit im Hotelzimmer, weil er es geiler fand, amerikanisches Fernsehen zu gucken.
Spinnt der?
Martin Hauschild, der ist dann später Fascho geworden.
Was?
Ja, der ist kurze Zeit, der hat so ein Fascho, der hat, auf einmal habe ich, das war so ein ganz dünner, der ging bei mir auf die Schule und wir waren auch nicht so enge Freunde und irgendwann sehe ich ihn und dann hat er so die Haare ganz kurz gehabt und hat so hier, wie heißt denn dieses, was die früher alle getragen haben, diese Marke hier, diese, mit diesem,
Lonsdale.
Nee, Fred Perry, Dings angehabt und hat dann angefangen, so nationale Musik, leider sehr verirrt, hat sich sehr verirrt. Was er jetzt macht, weiß ich nicht. Wenn jemand weiß, was Martin Hauschild aus Hamburg macht, mir bitte Bescheid sagen.
Ach, Olli, du kannst doch nicht mal Vor- und Zunamen nennen. Das ist doch aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt.
Ja, vielleicht hieß er so ähnlich. Und alle anderen wissen aber, wie ich meine.
Ja, Olli, hast du vielleicht noch einen Tipp vielleicht? Morgen geht's ja los.
Was geht morgen los? Ach, nur New York?
Ja, du hast einen Tipp vielleicht, wo man hingehen kann?
Nee, ich würde auf alle...
Man soll auf den Broadway soll man immer gehen. Auf den Broadway und da gibt's auch... Musicals und ist auch viel besser als in Deutschland immer.
Also pass auf, erste Amtshandlung, JFK, ne, Airport, aussteigen aus dem Flugzeug, dann direkt zur Autovermietung, sich einen Wagen mieten, ein Cabrio, dann auf den Highway, Haare im Wind, Route 66 und ganz laut auf der Autobahn bei 100 Stundenkilometer schnell, dass du nicht fahren, schreien Freiheit. Und wenn du das schreist...
Oder sexy.
Sexy, genau.
Sexy!
Oder frei. Nee, einfach Freiheit brüllen. Weil dann, erst dann akzeptiert dich Hollywood. Wirklich.
Aber ich bin doch nicht in Hollywood, sondern in New York.
Das ist doch alles eine Matschepatsche da drüben.
Siehst du, da sehen die Amerikaner mal, wie sich das anfühlt. Die wissen bei uns auch nicht, was der Unterschied
Sauerkraut,
ist. Sauerkraut,
I like the German Sauerkraut.
Ja, zwischen Cottbus und Paris und so. Und dann jetzt ist doch New York, L.A. ist doch alles eins. So, was habt ihr davon? So fühlt sich das an. Ah.
Ja, nee, ansonsten würde ich an deiner Stelle, ich weiß nicht, wenn Louis C.K. da spielt, dann würde ich da hingehen.
Nein, habe ich schon geguckt.
Hast du schon geguckt? Ja, Lieblingsstand-up.
Leider Godzilla auch zu spät. Godzilla geht erst in 2 Wochen ins Kino. Sonst würde ich Godzilla 5-mal gucken mit 3D-Brille und so. Und so ich werde wahrscheinlich einfach nichts machen. Vielleicht auch wieder zurückfahren, weil ich keinen Bock habe. New York ist zu klein für mich.
Ansonsten, ja, aber in diesen Comedy-Cellar, da würde ich schon mal reingehen. Das ist dieses Stand-up, da kann man im Keller. Und da sind immer gute Stand-up-Comedians. Da kannst du dir was angucken. Ansonsten, ich weiß auch nicht mehr. Ich war lange nicht mehr drüben. Unangenehmere Sätze selten im Radio. Ich war lange nicht mehr in New York, sagen andere Leute, die keine Ahnung haben. In New York.
Du verreist doch demnächst nach Usbekistan, habe ich gehört.
Ich muss wirklich jetzt auch. Ich bin nächste Woche auf einer langen Reise. Ich darf nicht sagen, wohin, weil ich.
Aber Usbekistan, stimmt es, dass Usbekistan ist? Weil das soll ja ein ganz magisches Land sein. Völlig touristisch unerschlossen. Auch die Menschen sind völlig unergründet. Man weiß gar nicht, ihre Zeichen, ihre Gestiken, ihre Mimik zu deuten. Völlig unerschlossene Menschen. Das soll ein ganz tolles Land sein, Usbekistan. Wirklich.
Ach, ja, kann sein. Ich fliege jetzt erstmal, also ich fliege irgendwo da Richtung China hin. Aber ich noch ein anderes Land, was auf der Ecke liegt aber auch.
Warte, lass mich raten. Warte.
Ja?
Nee, London ist kein Land, warte.
Nee, London ist aber...
ist es...
Na?
Ich habe jetzt fast Mongolei gesagt, aber sagt man nicht. Down-Syndrom...
Es ist so, also ist egal. Ich fliege dahin zwischen China und Indien.
Was?
Zwischen China und Indien. Wo machst du denn Urlaub? Ja, zwischen China und Indien.
Neuseeland?
Fast, ja. Genau, Jan. Ich merke schon, du hast ja die Weltkarte gerade in der Hand, oder?
Hauptstadt von Usbekistan heißt? Taschkent.
Okay, hätte ich nicht gewusst.
Richtig.
Hätte ich nicht gewusst.
Taschkent.
Ich habe jetzt mal eine Frage, Jan. Bevor wir deutschlandweit auf Sendung gehen mit unserer neuen Radiosendung hier, ne? Und
neues Image?
Neues Image und auch und entrümpeln. Ich würde gerne Folgendes machen. Ich würde gerne hier bei Radio 1, ich bin ja hier im Studio, ich würde gerne in den nächsten Wochen einen Termin finden, wo wir alle Sachen mitnehmen, die wir im Keller haben und hier so einen Flohmarktverkauf machen, direkt vor Radio 1.
Anna-Marlene Dietrich-Allee, einfach so eine Decke raus, wie die Kinder, die es immer an der Straße machen. Einfach so eine alte Wolldecke und dann setzen wir uns da drauf und verkaufen so angesabberte Playmobil-Figuren.
Das habe ich früher jahrelang gemacht. Das war
als Erwachsener noch.
Nee, ich war immer interessiert an Geld. Ich komme aus einer armen Familie, wir hatten nicht viel Geld. Und ich habe mich früher vor Karstadt in Hamburg mit der Wolldecke hingesetzt und habe alte Stofftiere und Hörspielkassetten verkauft und hatte eine kurze Hose an und es war Sommer und ich habe mir immer mit den Beinen und mit den Händen auf die dicken Beine getrommelt. Und dann habe ich irgendwann einen Typen kennengelernt.
Die klangen so wie Konga, ist deine Beine.
Stefan habe ich kennengelernt. Ich sage den Nachnamen nicht. Und Stefan hat gesehen, wie ich die ganze Zeit rhythmisch auf meinen Oberschenkeln rumgetrommelt hat. Und hat er gesagt, willst du nicht Drummer in meiner Band werden? Weil das hat ihn so imponiert, wie ich da auf meinen Schenkel drum geprügelt habe.
Dann wie hieß die Band?
Die Band hieß, ist ein scheiß Name gewesen. Möchte ich jetzt nicht mehr sagen. Weil wir waren eine Punkband, wir waren 16 oder so. Also ich habe mich mit 16 noch mit Wolldecke vor Karstadt hingesetzt, um Geld zu organisieren. Für Hasch. Quatsch. Aber also ich habe mich da hingesetzt und habe dann da Sachen verkauft. Und das ist ganz normal. Und wollen wir das nicht zusammen machen vor Radio 1? Und dann holen wir noch alle anderen. Dann fragen wir noch Volker Wiebrecht. Dann fragen wir noch hier Anja Kaspari, Bettina Rust. Dann fragen wir Anja Görz, was die alles für Sachen haben. Und dann verkaufen wir das hier alles direkt.
Dieses Mischpult, was da vor dir steht zum Beispiel, ist da bestimmt was wert. Das kostet ja bestimmt mehr als 50 Euro.
Müsste man aber noch auf den Tisch rausschrauben.
Das macht dann nichts. Ich hole einen Kreuzschlitz, bringe ich mit und dann können wir das da rausholen.
Ja, ob das nicht Ärger gibt, das ist jetzt die Frage, ne?
Aber glaube ich nicht.
Obwohl wir senden jetzt, die brauchen das ja bald nicht mehr hier, weil wir senden ja deutschlandweit. Also dann haben wir ja viel bessere Mischpulte. Dann brauchen wir die mickrigen Sachen von Radio 1 gar nicht mehr. Ne?
Olli?
Ja?
Es ist Spargelzeit und ich werde jetzt kurz unterbrechen für Verkehr und Wetter.
Ja?
Wir werden gleich noch weiter über das Thema Entrümpeln sprechen, aber vorher...
Alter, sind das dicke Spargel. Wo sind die her?
Ja, aus Belitz. Das ist der gute Belitzer Spargel. Der wird da ja übrigens...
Von dieser Nazi-Farm?
Von der Nazi-Farm. Von den Nazis aus dem Acker geschossen. Mit Panzerfäusten. Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hey, da sind wir wieder.
Hey.
Heute am Sonntag, den 4.4., ist das richtig?
4.5. ist Mai bereits.
4.5. wäre Mai bereits.
Monat vertan. Kann passieren, wenn man ein bisschen länger schläft.
Mein Leben ist ein Rausch.
Ja. Wirklich?
Ja, schon ein bisschen, ne? Also viel, also nee, eigentlich, also Rausch in dem Sinne, dass es sehr monoton gerade vor sich hinläuft. Es dümpelt alles so, ne? Ich habe ja genau wie du, wie lange hast du jetzt Urlaub mit deiner Fernsehsendung, Jan? Du bist jetzt lange nicht mehr da irgendwie, du kannst dich jetzt...
5 Monate.
Wirklich?
Das ist diese Sommerpause im Digitalspartenkanal. Das Schöne ist, man hat genug Zeit, zwischendrin einen anderen Sender zu suchen.
Ja, ich habe nämlich gehört, dass deine Sendung da jetzt erstmal auf Eis gelegt wurde und erstmal Sarah Kuttner auf deinem Sendeplatz sendet. Und wenn das besser läuft, dann also kommst du nie wieder aus der Sommerpause zurück.
Das stimmt, weil Sarah Kuttner hat so ein innovatives Talkformat am Laufen und ich kann mir vorstellen, dass es passiert.
Wirklich?
Kann ich mir vorstellen.
Naja, weißt du was? Dann machen wir unser eigenes Ding.
Dann machen wir einen eigenen Fernsehsender auf.
Das ist ja immer der große Wunsch, sich einen eigenen Fernsehsender. Hat man ja immer mal, das wäre toll. Was müsste man eigentlich machen, damit man eine Genehmigung kriegt und einen eigenen Fernsehsender?
Ich glaube, man müsste ein lückenloses und einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis vorweisen. Das ist bei uns beiden nicht möglich.
Das stimmt.
Habe ja mal geklaut als Jugendlicher, das ist immer noch da drin. Du bist ohnehin in die kompletten 20, deine 20er sind quasi komplett kriminell.
Das stimmt.
Also wir dürften, glaube ich, nicht mal einen Imbiss, einen Köftestand aufmachen, dürfen wir nicht mal mehr.
Ab
weil die Angst hätten, dass wir da irgendwelche Oberschenkel von dicken Leuten
zersägen.
Ja.
Ja, manchmal ist es doch so, dass so große Stars zum Beispiel in der Bild-Zeitung, Bob Geldof durfte mal einen Tag die Bild-Zeitung also so gestalten. Weißt du das
wirklich?
Noch? Ja, ja.
Warum ist der eigentlich so ein großer Star? Der hat doch nur einen Song gemacht, I Don't Like Mondays, und danach nur Band Aid.
Das hat er, also da hat er mit Leidenschaft für gekämpft, für Band Aid, ne? Und die ganzen Bands, da hat er 3 Stadions gebucht und so. Naja, der ist halt einfach, und der ist einfach ein Star.
Der ist jetzt mehr so ein Star zu so einem Networker, ist das doch eigentlich. Ist jetzt nicht ein Star im klassischen Sinne. Bono ist ein Star.
Ja, aber Bono und Bob Geldof sind beide so Typen, die Leute so anziehen. Das sind so politische Führer und Kämpfer. Das sind so Leute,
Bono eigentlich ist Bono eigentlich sowas, der ist sowas wie der Westernhagen eigentlich, der Iren, ne?
Ein bisschen ist es so. Kennst du meine Bono-Geschichte von meinem Konzert in U2? Von U2 in Dortmund?
Bestimmt, wenn du sie erzählst. Ich werde sagen, wenn ich sie wiedererkenne.
Ja, die ist so uralt leider schon, aber es ist wirklich...
Ist egal.
Ich war riesiger U2-Fan und bin 1990 mit 17 bin ich nach Dortmund gefahren zur Rattle and Hum Tour und U2 haben gespielt und ich bin wirklich so 8 Stunden vorher da gewesen, um in der ersten Reihe zu sein und war dann in der ersten Reihe und die hatten da... Wie mit Windeln?
Man geht doch in die erste Reihe immer mit Windeln, wenn man 8 Stunden vorher da ist, dann muss man nicht aus der ersten Reihe raus, sondern kann in die Hose scheißen und pinkeln.
Nee, das stimmt nicht. Viele können das ausschalten, aber ich habe auch bei Boybands gearbeitet früher und da ist es dann wirklich so, dass die 8 Stunden oder 10 Stunden vor der Halle stehen und dann auch in brüllend heißer, also Hitze und dann nochmal 8 Stunden vor die Bühne und dann müssen sie irgendwann auf Klo und dann geht das Konzert los und dann kommt die Band und dann ist es so, dass sich bei ganz vielen das so öffnet und löst und ich habe wirklich einige, ich sag's mal auf gut Deutsch, vollgeschissene Leggings aus dem Publikum gezogen. Also Leute, die einfach ohnmächtig waren. Und das ist wirklich wahr. Und
nur die Leggings und auch die Leute,
die Leute dabei waren. Und ich hab mal bei Bed and Breakfast in Stade gearbeitet. Bed and Breakfast ist ein Boyband aus den 90er Jahren. Fürchterliche Musik gewesen, ganz, ganz schlimm gewesen. Und Bed and Breakfast haben in Stade gespielt. Und der Manager von denen war ein absoluter Vollidiot. Der hat überhaupt keine Ahnung, wie man eine Band managt. Und war ein Schwachkopf ohnehin. Und dann hieß es erst, alle dürfen bei Bed and Breakfast, alle dürfen ihre Pocketkameras mit reinnehmen und dürfen, das waren Open Air, und dürfen das.
Ratschkameras, damals noch nicht mit digital.
Genau, und dürfen Fotos machen. Dann kam aber irgendwie der Manager auf die Idee, nee, das ist doch nicht so schlau, wenn wir Fotos machen dürfen. Und hat dann, während die Leute schon alle auf diesem Festivalgelände war, die Anweisung gegeben, die Ordner sollen den Leuten jetzt aus dem Publikum die Pocketkameras abnehmen. Dann mussten wir den Leuten die Pocketkameras abnehmen und dann haben sich links und rechts neben der Bühne vom Bed and Breakfast 2 riesige Stapel mit Pocketkameras so getürmt. Und wir mussten dann halt auch noch so, die mussten ja alle wieder ausgegeben werden. Dann mussten wir hier noch so mit Bong, das war ein riesiger Aufriss, das macht man eigentlich alles vor. Das war total schlecht von dem Typen, also geplant. Und dann hat aber ein Kollege von mir, René, angefangen, während die Band gespielt hat, ist er immer auf Toilette gegangen, hat so 2-3 Kameras genommen und sich die in den Kapuzenpulli gesteckt. Und irgendwann habe ich mich gefragt, was macht er da eigentlich? Und bin ihm auf Klo hinterhergelaufen und da habe ich ihm gesehen, wie er seinen Penis fotografiert hat. Und zwar auf den Pocketkameras der Leute und hat dann die Kameras wieder zurück auf den Stapel gemacht. Und dann mussten wir nach dem Konzert an die Eltern die Kameras wieder ausfüllen und haben dann also abgeben. Und haben dann auch tatsächlich richtig Ärger gekriegt. Das gab richtig Ärger. Aber keiner konnte die Penisse identifizieren. Und das war das Gute.
Weil Penisse haben keine Fingerabdrücke.
Penisse haben keinen Fingerabdruck. Und der Penis ist ein ziemlich gesichtsloses Organ. Also das muss man einfach auch mal sagen. Und dann ist nichts passiert. Und dann haben wir wirklich auf 3000 Bed and Breakfast Fans Kameras, Das war 1996, 97.
Jetzt hast du von deiner Bed and Breakfast Anekdote, hast du von deiner U2-Anekdote abgelenkt. Kannst du bitte nochmal die U2-Anekdote vorziehen?
Naja, also die ist einfach nicht so spannend wie die Bed and Breakfast-Geschichte.
Das macht doch nichts.
Naja, U2 spielen immer, und da gab es immer einen Moment damals noch, bevor sie hier mit dieser Pop-Platte und so angefangen haben, ins elektronische Fach so ein bisschen zu wechseln, da haben sie immer gerockt und da gab es bei jedem Song eine leise Stelle. Und neben der leisen Stelle, und dann explodiert die Band, und Bono hat damals immer eine Wasserflasche in der Hand gehabt, und wenn so die Band explodiert hat, hat er die Wasserflasche so um sich gekreist und hat diesen Effekt gehabt, dass das Wasser so rumspritzt. Und neben mir stand dann so ein Typ und Bono war ganz dicht, so 2 Meter vor uns dran und hat so gesungen und dann wollte Bono mit der Flasche so rumspritzen und der Typ neben mir meinte, Bono, Bono, ich hab Durst, und hat immer so gewunken und wollte unbedingt was trinken. Und Bono ist ja auch Mann des Volkes und war dann im Zwiespalt. Einerseits wollte er seinen geilen Effekt machen, er wollte den Typen aber auch nicht verdursten lassen, weil das war ein U2-Fan, der viele Stunden in der Hitze gestanden hat, um U2, seine Lieblingsband, zu sehen. Und dann hat er das gemacht, das war mega peinlich, weil es direkt neben mir passiert. Dann ist Bono zu dem Typen hingegangen und hat ihm die Selterflasche gegeben, hat sie dabei aber festgehalten und hat dem Typen wie ein Säugling was zu trinken gegeben. Und dann kam die peinlichste Stelle. Dann bemerkte Bono, oh, jetzt brauche ich die Flasche zurück, weil der Song explodiert gleich. Gleich kommt diese pompöse Nummer, wo er so schleudern wollte. Und er wollte diesen Effekt nicht verlieren. Und dann wollte er die Flasche zurückziehen, aber der Typ hat die Flasche weiter festgehalten mit beiden Händen und hat weiter getrunken. Und dann hat Bono so mit dem gezogen und das war dann auch noch mit Kamera so Open Air und die Kamera hat das dann auf der Leinwand gezeigt, wie Bono mit dem Typen um diese Selterflasche gerangelt hat. Und da war für mich irgendwie, es gibt so kleine Augenblicke, vor vor allem, wenn man jung ist, ja auch nur auf so Coolness achtet und so. Das war der Augenblick, wo ich auf einmal U2 nicht mehr so geil fand. Ich weiß nicht wieso, anstatt einfach die Größe zu haben und sagen, Alter, nimm die Zelda-Flasche, ist mir auch egal, hat er da rumgerangelt mit dem vor 20.000 Leuten in Dortmund im Stadion und wollte dann irgendwie unbedingt diese Flasche haben. Das war absolut nicht Rock'n'Roll.
Interessant. Bono also so ein knickriger Schwabe quasi. Also doch näher an Hartmut Engler dran, als man immer befürchtet hat.
Weißt du, wer auch geizig sein soll? Hä? Günther Jauch.
Habe ich gehört, ja. Der hatte doch am allermeisten Geld von allen.
Ja, aber die, die
haben... so viel Geld, der ist der reichste Deutsche, mindestens.
Aber alle, die ganz viel Geld haben, sind super geizig. Auch hier die, die Aldi-Brüder waren auch so, ne? Die haben auch nichts.
Ich kenne einen, der ist so geizig. Ja. Ist so geizig. Wenn du mit dem in die Kneipe gehst zum Beispiel, was trinken gehst, dann geht es um die erste Runde und er greift sich immer mit der Hand ans Portemonnaie. Und dann tut er mal so, als wäre das Portemonnaie verkantet. Und dann fummelt er so lange rum, bis irgendjemand anders das Portemonnaie gezogen hat. Das macht den ganzen Abend. Weißt du, der ist immer so, weißt du, fummelt er, geht er mit dem Arsch immer so hoch und so, und dann zack, hat jemand anders bezahlt. Und dann trinkt er immer weiter. Und dann tut er immer so, als wäre das immer verkantet in seiner Arschtasche.
Das ist aber genial eigentlich,
Geiz,
die Idee.
Genialer Trick, ne? Aber ich finde, Geiz ist ganz schlimm.
Geiz ist ganz unangenehm, finde ich auch.
Letztes Hemd hat keine Taschen. Absolut. Wer geizig ist, hat nichts zu suchen in Deutschland.
Ich gebe immer einen aus. Und ich bin auch der Einzige in meinem Freundeskreis, der momentan ein bisschen Geld verdient hat. Deswegen treffe ich mich nicht mehr mit meinen Freunden. Weil das ist dann selbstverständlich.
Hey Olli, kannst du mir 100.000 Euro leihen? Nee, nicht schon wieder.
Leider ist das, was leider bei den Leuten noch nicht angekommen ist. Ich mache ja auch Musik und so. In den goldenen 90er Jahren, da hat man überall mehr Geld verdient. Also als Musiker oder auch im Medienbetrieb, da... Was du, und die Leute denken, man verdient immer noch richtig, richtig viel Geld. Ja. Ne? So, jetzt erstmal Musik, Werbung oder was auch immer. Oder Musik einfach nur. Komm.
Bis gleich.
It's a lazy Sunday.
Ja, heute ist irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ist aber ganz gut.
Letzte Woche war so eine gute Sendung. Und heute, ich würde sagen, es liegt an mir.
Es liegt an mir heute ein bisschen auch.
Ich habe mein Abitur zurückgeben müssen letzte Woche.
Warum?
Nachgeprüft. Ja, weil ich habe ja öffentlich...
Plagiatsvorwürfe?
Ich habe geschummelt in meiner Deutsch-Mündlich-Prüfung. Ich habe nämlich die Physiker von Dingsbums... da bin ich bescheuert.
Na?
Die Physiker. Das ist jetzt aber, guck mal, allein da geht's schon los. Wir wissen, von wem die Physiker sind. Komm schon.
Von wem die Physiker sind?
Dürrenmatt, natürlich. Ja. Physiker, nicht gelesen und habe nur den Klappentext gelesen vor der Prüfung.
Von Klaus Dürrenmatt.
Von Klaus Dürrenmatt. Und dann habe ich improvisiert und das hat jetzt, weil ich das öfter schon öffentlich erzählt habe, hat in meiner Schule für relativ viel Aufsehen gesorgt, weil das natürlich immer noch abgefragt wird. Und es gab einen Riesenaufstand, Revolution am Schulzentrum an der Bördestraße. Und deswegen wurde mir mein Abitur zurückgeben. Ich habe quasi erweiterten Hauptschulabschluss jetzt.
Mach doch nichts, dann sind wir wieder auf einem Level. Du, ist doch gut.
Ich merke auch schon, warum wir uns so gut verstehen heute, weil ich jetzt intellektuell downgegradet
bin. Du hast dich runtergeschraubt auf mein Niveau. Sag mal, was mache ich mit den ganzen Büchern? Wir sind noch beim Rümpeln. Ich habe zum Beispiel, im Urlaub kauft man sich gerne auch so Bücher, weil ich habe mir Frank Schätzing, Der Schwarm, habe ich gelesen. Ne?
Nicht schlecht.
Und das, cool. Und das liegt jetzt bei mir rum und keiner will es kaufen. Ich war dreimal damit auf dem Flohmarkt. Schmeißt man das einfach weg? Also, weil ich werde es nicht nochmal lesen. Schmeißt man das einfach weg? Also wenn irgendein Radio 1-Hörer Interesse hat, der Schwarm, Frank Schätzing, hätte ich zu verschenken einfach. Und ich habe noch mehr so eine Bücher. Ich habe einige so Bestseller, John Grisham und so, also so Sachen, die ich im Urlaub gelesen habe.
Tom Clancy
habe ich auch da tatsächlich. Dann habe ich hier noch Säulen der Erde, habe ich mich durchgequält. Wenn jemand hier die Säulen der Erde haben will. Oder der Mann aus St. Petersburg. So alte Klassiker.
Olli, das ist bei Büchern, entweder man stellt die unter den Fernseher, wenn wieder Klaus Kleber kommt, damit die Augen gerade sind, oder man schmeißt die einfach weg. Ich habe auch irgendwann angefangen, Bücher einfach wegzuschmeißen. Und wir sind ja in so einer Zeit aufgewachsen, als in jedem guten Lehrerhaushalt so eine gigantische Bücherwand, Ikea-Regal, muffiger Korktapete, muffiger Teppich.
Ich bin anders aufgewachsen. Bei mir war ein Wandregal voller Pornos, aber das war meine Eltern hatten andere Vorlieben.
Ich bin so aufgewachsen und das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Bücher sind out. Man muss auch nicht mehr dieses Rumerzähle, welches Buch man zuletzt gelesen hat. Allenfalls Serien. Serien, das
ja,
gibt
aber Serien kann ich auch nicht mehr reden, weil du redest mit Leuten, es ist nur noch ein Schlagabtausch darüber, wer was gesehen hat und ob du auf dem gleichen coolen Level bist.
Es soll in der Nähe von Hodenhagen übrigens demnächst sogar für alle Serienfans ein Serien-Getty-Park eröffnet werden.
Sehr gut.
Wo man mit dem Auto durch so eine Wiese fährt und dann springen einfach so die Hauptdarsteller der Serien auf die Motorhaube und knicken an die Antenne ab.
Sehr, sehr gut. Ja, und dann sind sie auch von Lost alle da und so?
Ja, genau. Dann springt der Jack auf die Motorhaube und knickt die Antenne ab. Oder man kann die Fenster so leicht runterkurbeln, dann kommt da irgendwie Jesse.
Jesse und Walter White und pisst dir auf die Motorhaube. Das ja, genau. Habe ich jetzt nicht gesagt. Aber so, also eine Sachen. Okay, aber gibt's dann auch für deutsche Schau, da kommt der Clown auch, Martin, wie heißt er? Martinek. Sven Martinek ist der Clown. Genau.
Und Erdogan Atalay.
Ist er auch der Clown?
Nee, der ist doch hier von Alarm für Cobra 11.
Hast du eigentlich jemals der Clown geguckt? Oder?
Ja klar, als er neu war, auf jeden Fall, weil ich war damals Riesenfan von Action Concept mit Hermann Joha, der Stuntfirma. Und die haben damals auf DSF so eine Serie gehabt, wo die erklärt haben, wie die Stunts machen. Und da habe ich nur wegen der Serie angefangen, die Serien von Action Concept zu gucken. Und habe auch die kompletten dramaturgischen Schwächen ausgeblendet, weil ich einfach die Stunts sehen wollte.
Ich finde einfach Clowns total scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mochte Clowns noch nie. Ich finde Clowns sind nicht witzig. Und Clowns gehören aus der Gesellschaft verstoßen. Diese Clowns-Nummer. Nur ab und zu kommt nochmal der große Pampino in die Stadt und will für Kinder. Die meisten Kinder haben einfach nur Angst vor so einem bemalten alten Mann.
Weißt du, was das ist?
Das ist Schrott.
Mit so einer diskriminierenden Haltung.
Clowns raus.
Wehret den Anfängen, Olli. Nee, Olli. Clowns sind Menschen wie du und ich.
Nein, sind jetzt angemalte Menschen, die aus einem anachronistischen Gefühl heraus versuchen, Leute auf blöde Pantomime-Art und Weise. Ich finde, ich gebe auch
Clown-Diskriminierung.
Wenn ich in einer Ampelschaltung bin und da kommt ein Feuerspucker, kriegt er Geld. Wenn er ein Jongleur ist, kriegt er Geld. Aber wenn da einfach ein Clown steht. Einfach nur so ein Clown, ne? Als Clown, dann kriegt er kein Geld von mir. Der Feuerschlucker kriegt Geld. Aber wenn der Feuerschlucker sich als Clown verkleidet, kriegt er auch kein Geld. Weil ich Clowns einfach, ich finde Clowns sind so doof, wirklich. Die sind auch nicht, wird halt auch nicht mit Comedy oder Comedians oder Komik.
Das ist Diskriminierung. Das ist Diskriminierung.
Nein.
Ganz offen sogar. Es gibt in Deutschland ein Antidiskriminierungsgesetz. Wenn du jetzt zum Beispiel, angenommen du bist Arbeitgeber und du kannst dich entscheiden zwischen einer Frau
und einem Clown.
Und einem Clown.
Ja.
So. Und sind alle drei gleich qualifiziert. Wen nimmst du? Oh, das ist schwierig.
Ich nehme die Frau.
Das ist aber Sexismus.
Dann nehme ich, den Behinderten.
Den Menschen mit Handicap. Ja, das ist schwierig, weil da musst du natürlich dann deinen Betrieb barrierefrei bauen und so.
Aber dann sagst du, nur weil der behindert ist, kriegt der jetzt den Job. Und warum kriegt die Frau den Job nicht oder der Clown? Clown, Frau und Behinderte, das ist schwierig, Jan. Das ist ja sehr schwierig. Aber du musst dich für einen entscheiden, sonst foltern dich die Taliban. Du hast einen Betrieb,
Jan. Ich würde mich immer für den Clown entscheiden. Weil ein Clown kann eine Frau sein, aber auch ein Handicap haben. Beides.
Ja, aber eine Frau kann auch ein Clown sein, wenn die total witzig drauf ist.
Ich würde mich immer für den Clown entscheiden. Und ich finde, deine sexistische, clown-diskriminierende Grundhaltung ist wirklich ein Fall für den Rundfunkrat. Weiß das eigentlich Frau Reim, was du hier die ganze Zeit erzählst, unsere Intendantin? Weißt du überhaupt, wer Frau Reim ist?
Die Mutter von Matthias Reim, die ihn ausgebildet, die Texte schreibt für ihn.
Bist du denn bescheuert? Die hört doch zu, das geht doch nicht, du kannst nicht öffentlich...
Ich kenne doch Frau Reim nicht, ich kenne die ganzen Strukturen nicht. Und deswegen,
Frau Reim ist Intendantin.
Aber deswegen mögen einen die Leute, du hast ja schon Fotos hier, wie heißt der nochmal vom ZDF, der Chef Belmut oder Bellumut? Wie heißt der nochmal, der ZDF-Chef?
Der heißt Thomas Bellu, das ist der Intendant vom zweiten deutschen Fernsehen. Und es täte dir auch mal ganz gut zu wissen, wer dich bezahlt, Olli.
Aber du bist hier Arm in Arm mit dem...
Du kein Geld, bist mit Smarties bezahlt, oder wie ist das bei dir?
Arm in Arm in der Sauna mit Thomas Bellmut, oder wie der heißt. Irgendwie,
Dr. Thomas Bellu, ZDF-Intendant. So, wenn du mal eine Sendung bei ZDF Neo haben willst, mit einer Sommerpause von 6 Monaten, dann musst du halt auch sowas mal machen. So.
Ja, dann machst du Fotos hier mit dem und da. Und auch diese ganze Grimme-Preis mit Gauk und so, ne? Also das ist also das ist mit du
ich bist, weißt du
weißt du was du bitte mit einem Celebrity Hunter ja.
Nein, der einzige Grund, warum ich dieses Selfie mit Gauk gemacht habe, ist, ich habe ihm, während wir das Selfie gemacht haben, mit meiner rechten Hand habe ich ihm so eine kleine Notiz in die Arschtasche geschoben von seinem Anzug und da stand alles drauf, was er jetzt in der Türkei zu Erdogan gesagt hat, wirklich.
Hast du ihm das alles gesagt?
Habe ich ihm alles gesagt.
Hat aber nichts gebracht. Erdogan war super sauer.
Der zieht sämtliche Köftestände aus Deutschland ab als Rache.
Nee, die bauen noch mehr. 1. Mai war ein einziger Köftestand, wirklich. 1. Mai in Kreuzberg. An jeder Ecke haben sie den Köft. Und irgendwann waren die so verzweifelt. Ich habe mich gefragt, warum das ganze Fleisch her, ne? Also dann bin ich alle Bioläden kurz mal bankrott gegangen, ne? Und das sage ich dir jetzt auch, Diskriminierung gegen die Deutschen. Wenn ich mich mit dem Köftestand hingestellt hätte, hätte gesagt, jeder gefragt, ist es auch Biofleisch?
Stimmt. Aber sobald du da so ein bisschen aussiehst wie jemand, der auch wirklich zu Hause Privatköfte isst, dann wird das gar nicht mehr hinterfragt. Die Polizei arbeitet übrigens, das habe ich jetzt gerade hier bei Twitter gelesen, Polizei Berlin hat übrigens den ganzen 1. Mai über schön getwittert und die Polizei arbeitet fürs nächste Jahr an einem Köftewerfer.
Finde ich gut. Und dann, dass die Leute mit offenem Mund da so stehen und dann schießen, dann wird das ein Spaß, eine Spaßveranstaltung. Dann wird der Wasserwerfer zum Kraftwerfer umgebaut.
Irgendwann springt McFit auch auf den Zug mit auf und dann weiß er, was da passiert.
Oh, hör auf. Oh ja. Gott. Sag nicht sowas, Jan.
Nee, eben.
War eine schöne launische Sendung heute mit dir.
Launisch, ja, launisch ist das richtige Wort. Diese Sendung war echt launisch.
Sie war ein bisschen launisch. Drei Fragen noch, ich frage noch kurz. Also
Justus, alle, Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews.
Meine alten Sachen, die ganzen Bücher, alle im Müll, die ich nicht alle mehr lese.
Bücher Müll.
Was sind DVDs? Filme?
Trödelking. WDR, Trödelking.
Mhm. Okay. Und alte Klamotten, Sachen, die du nicht mehr trägst, Schuhe,
Palina,
Jackenhosen?
Palina, alles an Palina.
Und Palina?
Die näht da was Neues draus, Retro und so. Die muss jetzt öfter im Fernsehen auftreten, die braucht immer ein neues Kostüm. Und Das ist, glaube ich, Vintage ist, glaube ich, gerade sehr angesagt bei so jungen, attraktiven Frauen.
Hast du einen Freund in deinem Bekanntenkreis, der deine alten Sachen aufträgt?
Ich habe keine Freunde, das ist mein großer
Ich habe wirklich in Hamburg einen alten Freund, der trägt meine Sachen. Der trägt noch, also weil der ist ein super Typ und der hat einfach kein Geld für Klamotten auszugeben. Und dann, wir treffen uns nur so ein, zwei Mal im Jahr, weil wir halt uns keine Zeit mehr haben. Und dann treffen wir uns und er trägt von mir alte Hemden, die ich vor 15, 20 Jahren getragen habe. Und ich freue mich, dass ich dieses Hemd wieder sehe.
Wenn Sie also mal sehen wollen, wie Olli Schulz vor 20 Jahren ausgesehen haben, einfach mal nach Hamburg gehen und Heinz Strunk fragen.
Nein. Arne, das ist mein alter Kumpel Arne, von dem ich das
habe. Ach so, Arne Banane, Sauerkraut mit Sahne.
Ja, also Arne der Pyromane, der hieß so, weil der damals immer, der war extrem auf Böller und so aus. Der hat sich immer einen ganzen Schinken gekauft. Und dann hat er also sich auf den Balkon gestellt und hat einfach auf Leute geschmissen. Arne der Pyromane.
So, Olli, wir müssen langsam Schluss machen. Selbst die schönste Sendung geht mal zu Ende. Nächste Woche melde ich mich aus New York live.
Ja.
New York. Ich hoffe, Sie, liebe Radio 1 Hörer, sind dann auch wieder genauso zahlreich und enthusiastisch dabei wie diese Woche. Wir entschuldigen uns im Nachhinein für diese Sendung. Die nächste wird nicht wesentlich besser, aber wir versuchen es einfach nochmal. Es ist mir gerade was aus der Hose gefallen.
Was denn? Klingt aber nach was Schwerem.
Ja, ich hab so ein... Ich kann ich jetzt nicht...
Dein Zyankali-Ei.
Kurz vor sechs.
Also, liebe Radio 1-Hörer, wir wünschen Ihnen einen schönen Ausklang dieses Wochenendes.
Langes Wochenende. Es war ein langes Wochenende mit Brückentag und so. Da haben jetzt viele wahrscheinlich... Sie kommen gerade zurück von der Ostseeküste oder so oder aus Polen. Sie einkaufen.
Wenn Sie jetzt gerade noch im Stau stehen, irgendwie löst sich gleich auf.
Ist gleich vorbei.
Genau. Genauso wie ihr Zahnfleisch löst sich auch der Stau irgendwann auf. Vielen Dank fürs Zuhören.
Auf Wiedersehen. Nächste Woche ist jemand wieder da.
Ja. Also kannst Dialekt, da kann ich nicht.
Ich muss noch packen, Olli.
Ja, da bin ich mal gespannt. Nächste Woche aus New York.
Ich muss noch packen. Ich nehme noch zwei Unterhosen mit. Das macht es spannender.
Du kaufst dir die Sachen einfach da, ne?
Nee, das ist ja bitte. Natürlich nicht. Aber ich unterstütze nicht die amerikanische Wirtschaft angesichts, was da weltpolitisch zurzeit los ist. Das möchte ich gar nicht machen. Ich bin so ein privater Boykotteur. Meine Sanktionen gehen auf privater Ebene gegen
die USA. Ich würde aber an deiner Stelle auch noch ein bisschen, wenn du dahin, du weißt, ne, da tragen alle Flipflops. Hast du die Füße gemacht? Oh. Wir Zehennägeln wie Chipsletten, ne? Muss aufpassen.
Ich knabber mir die gleich nochmal nach der Sendung alles.
Knabber die mal ab.
Ich knabber mir die Füße schön.
Okay, das war's für diese Woche.
Hast du Lust, mir die Füße schön zu knabbern? Dann kommst du nochmal schnell rum.
Ich knibbel dir die Chipsletten ab von den Zähnen, von den Füßen.
In diesem Sinne, guten Appetit, haben Sie ein schönes Abendbrot und vielleicht haben Sie heute Abend noch Lust, beim Tatort eine Stange Chipsletten zu essen. Bis nächste Woche.
Tschüss.